Schwarz-Gelb, Schwarz-Gelb. Der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
Hallo und herzlich willkommen zu Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast in der Woche vor dem Zweitligastart. Spürt ihr schon so ein bisschen dieses Kribbeln? Spürt ihr schon so ein bisschen die Aufgeregtheit, die Nervosität? Am Sonntag gibt's Zweitligaspiel Nummer 341 in der Dynamo-Historie, wo er es wohl erleben wird. Tino Meyer, der ist nämlich aktuell im Urlaub. Na klar, eine kurze Sprachnachricht, eine kleine kurze Sprachnachricht hat er uns aus Bella Italia geschickt.
Bella, Bella, Napoli. Hallo Jens, grüße dich. Thomas Stamm hat verlängert, Luca Herrmann ist zurück. Ich bin im Urlaub, du merkst, die Laune ist bestens. Viel schöner könnte es nicht sein und Robin Meissner trifft. Läuft also so richtig. Wobei läuft es ein bisschen mein Stichwort. Hier im Urlaub in Italien, in Südtirol, wo ich gerade bin, läuft es bei mir so gar nicht. Wadenverhärtung rechts. Kann dir jetzt nicht sagen, was das auf Italienisch heißt. Im Alltag bedeutet das, ich kann mich nicht so bewegen, wie ich will. Also ich kann natürlich ein bisschen wandern gehen und war jetzt am Gardasee und war auch in Verona. Da warst du ja auch schon. Pistazieneis habe ich gegessen, aber mit Laufen ist schlecht. So bleibt Zeit, sich ein bisschen auf Dynamo einzustimmen. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich gebe keine Prognose ab. Ich sage nur, ich freue mich auf die neue Saison und freue mich, dass es am Sonntag in Fürth losgeht. Und ich bin mir ziemlich sicher, Dynamo wird die Klasse halten. Das ist jetzt kein Tipp, sondern das lege ich einfach mal so fest. Bella Italia, Jens, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viele Grüße.
Contratura al polpaccio destro. Kann man wissen, Tino. Das ist die Muskelverhärtung rechts. Aber ich hoffe, du beschäftigst dich intensiver mit dem Eis, mit dem Gelato. Denn zum großen Eisessen, zur großen Wetteinlösung kommt's ja am 9. August vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg. Dann verkauft der Kollege Tino Meyer in der Torwirtschaft Eis. Und die Einnahmen kommen der Dixi-Dörner-Stiftung zugute. Und unser Exklusivpartner Radeberger tut noch einen obendrauf. Zu jedem verkauften Eis von Tino gibt's einen Gutschein für ein frisch gezapftes Radeberger oder Radeberger alkoholfrei. Apropos
Werbung.
Lust auf großes Kino unter freiem Himmel? Dann aufgepasst, im August präsentiert Radeberger gleich drei Filmnächte. Am Elbufer, los geht's, Mittwoch, 6. August, mit dem packenden Agenten-Thriller Black Bag, doppeltes Spiel. Am 13. August, eine Woche später, das eindrucksvolle Drama Der Brutalist, bildgewaltig intensiv, außergewöhnlich. Und zum Abschluss dann am Samstag, den 23. August, der Formel-1-Kracher F1, Adrenalin, Geschwindigkeit und Gänsehaut auf der Leinwand. Dazu natürlich ein kühles Radeberger in der Hand. Tickets und alle Infos wie immer unter filmnächte.de. Und bei Radeberger gibt's dafür auch wieder Tickets zu gewinnen. Ja, ich habe mir am Wochenende den Kaiser angetan bei der Kaisermania. Der ein oder andere Dynamo war auch mit dabei. Und jetzt schauen wir natürlich voraus auf die neue Zweitligasaison. Wir wollen euch so ein bisschen Appetit machen. Letzte Woche gab es ja unseren Live-Talk mit Thomas Stamm, mit Ralf Minge und mit Hansi Köpper. Und auch heute geht natürlich der Blick voraus auf die neue Saison in Liga 2. Also, ich freue mich auf diese Runde. Wir schauen voraus auf die neue Zweitligasaison mit einem Spieler, mit einem Promi-Fan, darf man sagen, und einem Journalisten. Der Spieler ist derjenige, und ganz ehrlich, ich habe da ein bisschen gestutzt, ist derjenige, der die meisten Zweitliga-Einsätze für Dynamo Dresden hat. Ich gehe mal von unten hoch, die Top 6. Marco Hartmann, 84, Eric Berko, 85, Niklas Kreuzer, 90, Yannick Müller, 92, Romain Prégerie, 94, und einer hat die 100. Und das ist Florian Ballas. Florian, guten Tag.
Hallo, servus zusammen.
Der Fan, der Dynamo seit vielen, vielen Jahren verfolgt und mitfiebert. Und dazu ein DJ der ersten Liga, darf man sagen, bei ihm, Sebastian König, mit bürgerlichem Namen SK83. Wir freuen uns, dass du mal wieder mit am Start bist. Basti, guten Tag. Herzliche Grüße in die Runde.
Hallo, freue mich dabei zu sein. Danke für die Einladung.
Und er schreibt für die Kollegen der Sächsischen Zeitung, sächsische.de, und hatte in den letzten Tagen viel zu tun. Freuen uns auf seine Eingebung, Timotheus Eimert. Timo, guten Tag.
Guten Tag in die Runde.
Timo, und wir fangen gleich mal mit der Nachricht der letzten Stunden an, würde ich sagen. Thomas Stamm bleibt Trainer bei der Sportgemeinschaft. Wie lange? Das wissen wir sowieso nicht. Wir wissen es aber auch nicht aus der Pressemitteilung heraus, weil Vertragslaufzeiten bei der Sportgemeinschaft ja nicht kommuniziert werden. Aber die Meldung an und für sich ist gut. Ich glaube, sie freut auch alle Dynamo-Fans. Überraschend kommt sie nicht.
Nee, überraschend kommt sie nicht. Haben sie schon im Trainingslager, hat das Thomas Brennl ja durchblicken lassen, dass es da vor dem Saisonstart noch eine Vertragsverlängerung geben könnte. So hat das, glaube ich, formuliert. Und jetzt ist sie da. Ja, mit der Uhrzeit 19.53 Uhr wurde sie ja verschickt. Das ist ja dann immer so ein bisschen symbolisch und zeigt ja auch, wie Thomas Stamm, dass er das auch mitmacht und sagt, ja klar, machen wir das dann um die Uhrzeit. Dass er sehr für Dynamo steht und auch diesen Verein ja sehr lieb gewonnen hat. Und ich finde, das ist vielleicht sogar die wichtigste Mitteilung, oder ich würde mal sagen, in den letzten zwei Jahren ist das der Königstransfer gewesen, diesen Trainer nach Dresden zu holen, weil er einfach so viel jetzt in dem letzten Jahr nicht nur aufgrund des Aufstiegs bewirkt hat. In der Pressemitteilung ist das ja auch ein Stück weit durchgeklungen. Er hat es geschafft, auch diese Fußballschule, diese Dresdner Fußballschule, irgendwie diese Talente, die da in dem Nachwuchs schlummern, auch irgendwie so auf die nächste Stufe zu heben, den Toni Menzel, den Jonas Ömichen, nur so als Beispiel. Und das ist, glaube ich, sein größter Verdienst. Und deswegen finde ich, dass die Vertragsverlängerung, glaube ich, auch mit so das wichtigste Signal jetzt in der Zeit jetzt vor dem Saisonstart ist.
Ja, du sprichst Signal an. Ich glaube, es soll auch eine Art Signalwirkung haben.
Ja, absolut soll das eine Signalwirkung haben für Spieler, die vielleicht noch kommen. Dass man sagt, hier, unser Trainer, der bleibt noch länger, der ist über einen längeren Zeitraum. Arbeiten wir jetzt mit dem zusammen und das soll auch weiterhin so bleiben. Und natürlich auch nach innen. Also jeder Spieler weiß, ich kann mich unter diesem Trainer jetzt beweisen. Er wird nicht sofort wieder weg sein. Natürlich, das hast du vorhin schon so durchklingen lassen, im Fußballgeschäft weiß man nie, was nach den ersten 5, 6 Spieltagen passiert. Aber so pessimistisch wollen wir jetzt mal nicht sein, dass es dann schon wieder eine Trainerdiskussion gibt.
Mir hat gestern dann gleich einer geschrieben und hat gesagt, naja, hoffentlich erinnern sich auch alle Beteiligten an diese Vertragsverlängerung, wenn es irgendwann mal ruckelt, weil die zweite Liga ist jetzt nicht dafür bekannt, Kontinuität auf dem Trainerstuhl zu bewahren. Ich glaube, letzte Saison hat so 14 Trainerwechsel gegeben.
Ja, das Umfeld in Dresden ist ja, kennen wir ja alle selber, sehr, sehr unruhig. Ich erinnere mich da an letzte Saison, ich glaube, das war das Spiel gegen Sandhausen, als man gewonnen hat, knapp gewonnen hat in der Aufstiegsphase, wo man einfach nur Siege brauchte und es ging eigentlich nicht darum, wie schön der Sieg errungen wird. Und da gab es dann Pfiffe im Stadion und auch danach noch Riesendiskussionen, ob man denn so Fußball spielen möchte und so hätte man in der zweiten Liga gar keine Chance und was da alles gehört habe. Und ich glaube, dass das Dresdner Umfeld dann auch lernen muss, einfach diese Mannschaft auch ein Stück weit zu tragen. Ich glaube, die aktive Fanszene hat das in den letzten Jahren irgendwo erkannt, dass es nur gemeinsam geht, dass man auch durch schwierige Phasen in so eine Mannschaft durchtragen muss. Das heißt natürlich nicht, wenn die Mannschaft schlecht Fußball spielt, dass man da keine Kritik äußern darf. Das heißt es nicht. Aber konkret in diesem Sandhausen-Beispiel hat mir dann gezeigt, was will denn dieses Umfeld hier? Die Mannschaft ist erfolgreich, sie hat vielleicht jetzt nicht so schön gespielt, aber diese Siege gehören ja genauso auch dazu. Und ich hoffe und wünsche mir das auch für Dynamo und für den Verein, dass sie das dann auch in der zweiten Liga eben nicht machen, wenn es dann mal schwierig wird, weil dann ist halt dieses Sandhausen-Spiel, dann spielen sie schlecht Fußball und dann ist das vielleicht das Ergebnis eben nicht das entsprechende. Dass man dann dennoch sagt, okay, was lief denn doch gut und was können wir denn da auch beibehalten? Und ich glaube, dass der Trainer das sehr, sehr gut weiß und dass man versuchen sollte, auch möglichst lange an ihm festzuhalten. Weil Thomas Stamm ist für mich tatsächlich echt ein Glücksfall für Dresden.
Das stimmt. Also das muss man wirklich sagen. Den da ausgewählt zu haben als quasi Nachfolger von Markus Anfang war ein richtiger Move, wie du schon gerade gesagt hast. Wahrscheinlich können wir streichen, der Königstransfer der letzten Jahre. Jetzt ist es halt wichtig, wir haben es ja letzte Woche auch besprochen, Kontinuität vielleicht zu bewahren, auch die Ruhe zu bewahren, wenn es mal nicht läuft. Wir haben es am Beispiel Uwe Neuhaus gesehen. Ralf Minger hat ja dann bei uns im Talk auch gesagt, naja, möglicherweise war das dann ein Fehler, sich von dem zu trennen. Und man ist in Dresden ja immer gut gefahren, wenn man an einem Trainer dann länger festgehalten hat. Und in der zweiten Liga, so wie du es jetzt gerade angesprochen hast, wird es einzig und allein erstmal darum gehen, Ergebnisse und damit Punkte zu holen.
Absolut. Also das Ziel ist nur der Klassenerhalt jetzt erstmal. Und das weiß Thomas Stamm auch. Und es gibt ja noch aber noch eine zweite Sache, die ja im Verein immer ganz groß angesprochen wird. Das ist nämlich, junge Spieler auch weiterzuentwickeln. Und der Kader ist ja jung mit vielen Spielern, die noch Entwicklungspotenzial haben. Und da ist Thomas Stamm nach wie vor auch, finde ich, einer der besten in Deutschland. Also das kann man, wenn man jetzt sieht, wer auch alles in der U21-Nationalmannschaft spielt, wer bei Freiburg alles rumläuft und generell auch in der Bundesliga rumläuft, welche Spieler, ich habe jetzt gelesen, zum Beispiel Noah Atubolo, der wird jetzt als neuer Nationaltorhüter gehandelt, den hat Thomas Stamm zuerst bei sich in der U23 damals in Freiburg gehabt und hat ihn quasi auch geformt und das kommt ja nicht von ungefähr. Und wie gesagt, wir holen uns oder wir drehen uns in eine Schleife. Dieser Mann ist, ich will jetzt gar keine Lobeshymnen auf ihn heben, aber dieser Mann ist tatsächlich für Dynamo extrem, extrem wichtig, weil er halt genau das verbindet. Er ist selber noch jung und entwicklungsfähig und er kann halt junge Spieler da besonders anpacken. Und das ist für diesen Verein wirklich wichtig geworden.
Speziell aus die ruhige, nüchterne, sachliche Art, die er an den Tag nach außen legt, gerade in unserem Umfeld hier in Dresden.
Auch das ist ja keine neue Erkenntnis. Du hast Uwe Neuhaus angesprochen, ich würde noch Christoph Franke nehmen. Das waren ja alles so ruhige Analytiker, die nicht besonders gern aus ihrer Haut gefahren sind und ja eher in diesem unruhigen Umfeld so eine ruhige Komponente reingebracht haben mit ihrer Art und Weise. Das hat im Verein immer gut getan.
Jetzt am Wochenende geht's los, Freitagabend, Eröffnungsspiel Hertha gegen Schalke. Freut ihr euch, dass es jetzt endlich wieder um Punkte geht? Basti, fangen wir mal mit dir an, dass die Vorbereitung vorbei ist?
Also ich freue mich riesig, muss aber auch sagen, es ging jetzt irgendwie alles rasend schnell. Ich war in so vielen anderen Themen noch drin, aber jetzt ist auf einmal der Vorverkauf dann für die Jahreskarten gestartet. Alle waren schon total wild drauf und ich habe meine Karte verlängert und freue mich jetzt ganz besonders eigentlich aufs erste Heimspiel.
Ja, logisch. Das erste Heimspiel ist kein ganz schlechtes. Florian, ich glaube, für die Spieler ist das auch richtig gut, jetzt diese Woche vor dem Saisonstart, weil sie wissen, sie haben die quasi mit schlimmste Zeit hinter sich.
Ja, definitiv. Also für mich persönlich ist es jetzt mal eine ganz neue Erfahrung, weil es jetzt dann in der Woche losgeht. Und für mich halt einfach noch nicht losgeht. Von daher ist das auch mal ganz spannend. Weiß jetzt natürlich auch noch nicht, wie es sich für mich dann anfühlt, wenn ich die ersten Spiele live sehe und diesmal noch nicht mit auf dem Platz stehe. Mhm. Aber du hast schon gesagt, für die Jungs geht es dann jetzt endlich los nach Wochen des Schuftens und da freut sich einfach jeder drauf.
Timo, wie ist es bei dir? Du hast ja Dynamo jetzt wirklich in den letzten Wochen ausgiebig mitverfolgt, warst mit im Trainingslager. Freust du dich auf den Auftakt, auf das Zweitligaspiel 341, was es sein wird für Dynamo Dresden am Sonntag am Rohnhof in Fürth?
Ich freue mich auf den Auftakt, aber ich freue mich tatsächlich noch mehr auf meinen Urlaub, weil du hast es angesprochen, die letzten Wochen in Vorbereitung war es für mich halt viel Arbeitszeit gewesen. Für mich, ich sehe das ähnlich wie Basti, das war vor kurzem noch im Trainingslager mit Dynamo, da war es noch am Anfang der Vorbereitung, jetzt geht's plötzlich los. Und das bedeutet dann für mich jetzt erstmal Urlaub, weil der Kollege wird das Spiel besetzen. Aber ich freue mich dann besonders auf das Spiel gegen Schalke. Das ist für mich das erste Highlight, für mich persönlich jetzt das erste Highlight der Saison, weil es natürlich, das ist aber davor noch das andere Heimspiel im Ranking der Dynamo-Fans noch ein bisschen höher wahrscheinlich gerankt wird.
Ja, der El Clasico hat es auf jeden Fall in sich und zumal es ja dann nach über 3 Jahren wieder das erste Zweitliga-Heimspiel hier in dieser Stadt ist. Ich glaube, da fiebern die Menschen wirklich entgegen, bis auf die RBC-Schützen. Also die sagen sich, ach Mann, hätte man das nie auf Sonntag legen können, vor allem auch die Eltern. Aber das ist nun mal der Spielplan und den müssen wir so akzeptieren. Reden wir zunächst über die Generalprobe. Florian, die ist am Freitag in Österreich gespielt worden, in Schruns gegen den SC Freiburg, ist 3:3 ausgegangen. Erklär uns mal als Spieler, was misst man so einer Generalprobe bei? Wie wichtig ist das für eine Mannschaft, auch für einen Spieler, dass man sagen kann, okay, die Generalprobe ist einigermaßen gelungen. Wir können mit einem guten Gefühl in die Saison reingehen.
Ja, also ich glaube, du sagst schon, ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man ja nach den ganzen Wochen und den ganzen Testspielen einfach ein gutes Gefühl hat. Ich glaube, das Ergebnis am Ende dann noch zweitrangig. Natürlich sagt man mal so, man will möglichst mit einem Sieg nochmal aus dem letzten Testspiel rausgehen. Aber wie gesagt, dafür gibt es überhaupt keine Faustformel. Ich habe in Vorbereitung gespielt, da hast du jedes Testspiel verloren und gewinnst die ersten 5 Spiele in der Liga. Dann hast du ja, Vorbereitungen, die überragend sind und du startest richtig schlecht. Von daher, glaube ich, ist es einfach für jeden persönlich wichtig, dass man einfach ein gutes Gefühl hat, dass verschiedene Abläufe schon passen, dass man sich als Mannschaft gefunden hat, die Neuen integriert hat. Und ja, dann zählt es einfach ab dem ersten Spieltag.
Ja, es sagen ja alle unisono, dass das Ergebnis ist jetzt nicht ganz so wichtig. Ich fand es trotzdem wichtig, dass du gerade auch nach diesem Turnier in Zwickau, vielleicht auch nach Prag, Prag ist eine andere Ebene, auch der VfL Wolfsburg, dass du trotzdem zeigst, okay, wir haben gegen den SC Freiburg, der einen ganz anderen Vorbereitungsstand hat, aber gut mitgehalten. Und am Ende haben wir uns auch noch belohnt und sind nochmal zurückgekommen nach einer eigenen 2-0-Führung und haben dann noch ein 3-3 erreicht.
Definitiv, also das ist auf jeden Fall sehr gut, weil, ja, du hast es angesprochen, ich glaube, es ist eh wichtig als Mannschaft, dass du weißt, du triffst vorne das Tor. Jetzt kannst du sagen, hast 3 Gegentore bekommen, aber wie du es halt sagst, gegen einen guten Gegner. Ich sag mal, die zweite Liga ist gerade jetzt auch, wenn ich das letzte Jahr hole, enorm gewachsen. Von daher ja, wird es einfach darauf ankommen, dass du da eine super Balance hast, nicht zu viele Gegentreffer bekommst, aber auch immer wieder da bist für Tore zu machen. Von der Warte aus war das Spiel natürlich hervorragend.
Sebastian, wie hast du das Spiel und das Ergebnis mitbekommen? Du warst auf dem Weg nach Belgien, da werden wir vielleicht nachher auch noch kurz drüber sprechen. Du hast es zur Kenntnis genommen, hast dich gefreut?
Genau, das wollte ich gerade sagen. Ich habe mich darüber gefreut, aber ich habe absolut mehr habe ich nicht mitbekommen. Ich war da schon so im Tunnel wegen meinem Auftritt da und da muss ich sagen, das habe ich war dann leider an der Stelle ein bisschen nebensächlich, aber habe mich dann erst nachher damit beschäftigt.
Das ist interessant. So im Tunnel. Also ich habe jetzt neulich wieder gelesen, hat irgendeiner erzählt, ja, die großen DJs, die nehmen einfach einen Stick mit, den stecken sie rein bei so einem Festival und dann läuft das automatisch. Wie muss man da im Tunnel sein?
Nee, das nicht. Also man hat da halt schon viel vorzubereiten, dann gucken, klappt alles auf der Bühne. Ich war noch nie da. Ne, dann muss man halt auch immer gucken, komm mal rechtzeitig an, das ist ja auch ein riesiges Gelände, wo ist die Bühne und so weiter. Das muss ich sagen, hat mich die ganze Woche schon sehr beschäftigt, deswegen war das da an der Stelle ein bisschen nebensächlich, aber witzige Anekdote. Es kam ein Fan wieder auf mich zu und hat mich drauf angesprochen und dann habe ich natürlich, kann ich immer dann schön meinen Fanschal aus dem Rucksack kramen und kurz zeigen und sagen, er wird trotzdem immer repräsentiert für Dynamo, ja.
Den Fanschal hat er immer dabei, offensichtlich. Egal, ob es nach Belgien geht oder...
Den habe ich immer dabei, irgendwo. Den Fanschal habe ich immer dabei. Habe ich immer in der Tasche, weil es kommt immer mal vor, dass ein Fan oder Fans da sind, dann mit dem Trikot und die halten das hoch und so kann man dann nochmal zurückzeigen, ja, hier sind so da. Aber eigentlich hätte man da auch so einen Sticker nochmal irgendwo hinkleben müssen, aber ich wollte mich nicht da bei den Festivalveranstaltern unbeliebt machen und denen ihre schöne Deko da versauen mit irgendeinem Sticker. Ne? Ich glaube, da sind die ein bisschen so speziell sehr, sehr ordentlich da ist. Aber lass lieber wieder zum Fußball zurückkommen. Wir können jetzt über Musik und das Thema vielleicht nochmal später sprechen. Ich glaube, da die Hörer interessiert das Fußballthema viel mehr.
Ja, Tomorrowland machen wir nachher nochmal auf jeden Fall ganz kurz, weil es ja nun wirklich ein Riesenfestival ist und auch in den Schlagzeilen war in den letzten Wochen. Timo, du hast den Test verfolgt, diese 120 Minuten von Schons. Ich fand gerade die ersten 60, 70 Minuten haben Hoffnung gemacht und waren wirklich sehr, sehr ordentlich. Da haben wir auch gesehen, wie so die Stammformation aussehen könnte mit Blick auf das erste Spiel gegen Fürth. Da hatte ich wirklich einen guten Eindruck. Da hat man gut mitgehalten mit dem SC Freiburg. Und ja, man muss natürlich sagen, Freiburg ist momentan auf einem ganz anderen Stand. So wie wir Dynamo vor 2 Wochen in Prag eingeschätzt haben, die auf einem anderen Stand waren als Slavia Prag, müssen wir das jetzt auch beim SC Freiburg relativieren.
Ich glaube, das ist genau der Punkt. Dynamo hat mit seiner besten oder momentan besten Mannschaft gespielt und der SC Freiburg hat das, glaube ich, geteilt, auch in zwei gleich starke Teams. Die erste Mannschaft hat da 60 Minuten gespielt und dann die zweite Mannschaft, die zweiten 60. Und das hat der Dynamo auch die Wochen zuvor gemacht und deswegen bin ich da voll bei Florian, der gesagt hat, die Testspielergebnisse, die sagen eigentlich nichts aus, aber jede Mannschaft probiert ein Stück weit immer ein bisschen was anderes. Thomas Stamm hat auch die Wochen zuvor mal gesagt, wir müssen, dass jeder Spieler auf seine Spielzeit kommt, sodass wir nicht dann nicht im August dastehen, wenn sich einer verletzt oder einer gerade nicht so performt, wie man sich das vielleicht von ihm erhofft hat, dass dann die hinten dran keine Spielzeit gehabt haben, wir vorbereitet. Und von daher, ich bin ganz bei dir, Jens, es war ein guter Test, mehr aber auch nicht.
Aber welche Schlüsse ziehst du aus dem Test vom Freitag?
Für mich eine ganz große Überraschung der gesamten Vorbereitung ist Jonas Oehmichen, der ja offensichtlich sich gegen Dominik Kota und Florian Kettin ja noch Dominik durchgesetzt hat. War in der Rückrunde war einer der besten Spieler bei Dynamo. Ich glaube, 6 Tore hat er gemacht, will mich jetzt nicht darauf festlegen. Die Statistiker werden das wahrscheinlich besser wissen. Aber er war auf jeden Fall maßgeblich am Aufstieg mit beteiligt. Und dass sich jetzt Jonas Immichen, der letzte Rückrunde noch verletzt gefehlt hat, dass er sich jetzt so auf der Position durchgesetzt hat, finde ich bemerkenswert. Ja, und ansonsten waren das die üblichen Erkenntnisse. Also Systemschreiber, die Nummer 1 ist, das finde ich war zu erwarten, trotz seiner Verletzung. Ich bin trotzdem nach dem Fall der Meinung, dass auch Dynamo in der Abwehr noch nachlegen muss, dass da immer noch Probleme bestehen, die du in der zweiten Liga, wenn du die immer noch hast. Und es wurde ja, glaube ich, beim zweiten Gegentreffer auch offensichtlich, als dann der Pass gespielt worden ist auf die 6, dass man da einfach Handlungssteller werden muss. Und deswegen muss man da Dynamo auf dem Transfer machen, muss da noch was tun.
Ja, das Resultat, wie so oft, in so einer Phase vielleicht nicht so entscheidend und trotzdem eine sehr, sehr gute Effizienz gehabt über eine lange Zeit. Hinten raus dann nicht, denn wir haben uns natürlich gewünscht, dass man dann den Elfmeter, den Stefan hat und die super Chance, wo Luca 1 gegen 1 geht, dass wir die auch machen. Ich glaube, über die 2x60 Minuten gesehen, sehr stabile Leistung. Gerade in den ersten 60, glaube ich, von beiden Mannschaften haben wenig zugelassen. Trotzdem, ja, hatten wir Spielanteile, glaube ich, gerade in der Anfangsphase, wo wir auch einen Gegner, den ich als sehr stark empfinde, ja auch vor Herausforderungen stellen konnten, was gut ist, sind gegen den Ball immer wieder auf Balleroberung kommen. Ich glaube, das ist wichtig, dass man solche Momente auch nutzen kann. Und dann, glaube ich, kann man die Generalprobe, weil wir auch mit allen Spielern gut durchkommen, was jetzt Gesundheitslevel anbelangt, einfach für als gelungen erachten und das gar nicht aufs Resultat bezogen, sondern ist dann auch nochmal zurückgekommen, nachdem man, finde ich, verdient geführt hat. Da kann man klar darüber sprechen, dass man sowas dann noch länger hält. Trotzdem, ja, haben wir auch die Chancen dazu, da vielleicht sogar davon zu ziehen. Wenn man es an der Leistung festmacht, bin ich sehr, sehr zufrieden von beiden Hälften, also 2x60 Minuten.
Florian, wir haben jetzt so schon ein bisschen gesprochen über Stammformation und Anfangself. Die bringt man dann schon mal in so einem Test für 60, 70 Minuten, auch um zu sehen, wie läuft das dann mit Blick aufs erste Spiel, weil so eine Generalprobe ist ja meistens eine Woche dann vor dem scharfen Start.
Definitiv, also war eigentlich immer so, dass der Trainer dann meistens zu der Zeit ja, so seine Formation im Kopf hat.
Gab es mal bei dir jemanden, der noch komplett dann Verbank gespielt hat und auch nochmal gegambelt hat bei der Generalprobe, um vielleicht den Trainer vom ersten Gegner zu verunsichern?
Ja, warum jetzt genau, ob das mit dem Verunsichern zusammenhing, das kann ich nicht sagen, aber es gab schon durchaus auch, dass Spieler, die in der Generalprobe keine Minute gespielt haben, dann die Woche drauf einfach 90 Minuten gespielt haben. Das gab es auch, ja.
Verrückt. Und Dominik Kotter ist von Timo jetzt gerade angesprochen worden. Den kennst du ja richtig gut. Hättest du gedacht, dass der so einschlägt in Dresden? Also in der dritten Liga hat der gerade hier in der Rückrunde echt für Furore gesorgt.
Ja, weil Dommer einfach sehr viel Qualität mitbringt. Aber ich muss auch sagen, ich bin jetzt dann wirklich auch mal gespannt im Zweitliga-Jahr zur neuen Saison, ob er das dann halt auch in der zweiten Liga eine Etage höher bestätigt. Weil bei uns hat er für in der dritten Liga, sage ich mal, auch sehr gut performt, war auch Topscorer bei uns. Und ja, dann ist er ja, sage ich mal, relativ früh in der Saison nach Dresden gewechselt, weil er bei uns dann auch nicht mehr gespielt hat. Und von daher bin ich da echt gespannt und neugierig, ja, ob er da ein bisschen dazugelernt hat.
Und das ist ja die Frage bei so vielen Spielern, Sebastian, die auch noch kein Zweitligaspiel haben, schaffen die den Sprung von der dritten in die zweite Liga?
Ich denke schon, dass sich ja über die letzte Saison schon herauskristallisiert hat, dass viele 120% geben können. Und ich glaube, das wird auch nötig sein für die zweite Liga, logisch. Und dass der ein oder andere dann nochmal über sich hinauswächst. Da gehe ich fest davon aus, weil wir haben halt immer noch unsere Fans hier im Rücken. Und ich glaube, das pusht jeden so enorm nach vorn, dass man auch jedes Spiel gerne auf dem Platz stehen will, dass die dann auch in den Trainings dann extrem Gas geben und sich da durch unseren Trainer Thomas Stamm, der das ja in der letzten Saison auch immer wieder belohnt hat, also so war zumindest mein Gefühl von außen, dass da halt auch immer die Möglichkeit besteht, sich da halt reinzuspielen. Und ich glaube, dadurch hoffe ich mir von der ganzen Truppe halt ein extrem gutes Niveau, hohen Push. Und da wird es einige Überraschungen geben, gehe ich fest davon aus.
Siehst du das als Risiko, die teils fehlende Zweitliga-Erfahrung, Timo?
Ich glaube nicht, dass das ein Risiko ist, weil ich glaube, es ist eher ein Vorteil, dass die Mannschaft eingespielt ist. Das ist, hat man noch letztes Jahr bei den Aufsteigern der dritten Liga gesehen, dass wenn eine Mannschaft eingespielt ist mit dem Trainer, dass das sehr von Vorteil sein kann. Dennoch bin ich auch nach wie vor der Meinung, dass man gerade in der Defensive noch was machen sollte. Das jetzt nur eine Erfahrung ist, aber zumindest da noch einen Spieler mit dazu holen. Aber ich glaube, dass das kein Risiko ist.
Florian, du hast letztes Jahr erlebt. Erzähl uns das mal ein bisschen. Ihr seid damals sehr euphorisiert durch die Relegation, dann aufgestiegen in die zweite Liga. Du kanntest natürlich die zweite Liga, aber einige in Regensburg kannten sie nicht. Nenn uns mal die größten Unterschiede zwischen Liga 3 und Liga 2.
Also ganz klar natürlich die Qualität von den Einzelspielern. Das muss man schon sagen, dass da ja einfach nochmal ein anderes Kaliber an Gegenspieler auf dich zukommt. Aber viel interessanter finde ich eigentlich, was hat die dritte und die zweite Liga gemeinsam. Also früher war es oft so, dass du in der zweiten Liga, wenn du eine geschlossene Mannschaft warst, wirklich nur mit Kampf, Einsatz und Wille dir deine Punkte verdienen konntest. Und gerade dieses Jahr ist mir extrem aufgefallen, dass einfach auch, sage ich mal, die Top-Vereine, jetzt sage ich mal die großen Vereine, die früher halt einfach nur über ihre spielerische Klasse die Punkte geholt haben, dass die einfach diese Komponente auch vorweisen, weil sie einfach gemerkt haben, dass es ohne diese Komponente nicht geht. Und dementsprechend ist es halt tatsächlich wirklich so, wenn du nicht immer 100-110% am Limit spielst und deine eigene Identität, also deine DNA, die du hast, sagen wir mal, du bist jetzt eine Mannschaft, die ein Pressing spielt oder eine Mannschaft, die fußballerisch glänzen will, wenn du das nicht in Kombination hast, dann wird es sehr, sehr schwer.
Was ist denn euch zum Verhängnis geworden? Warum ging es denn sofort eine Etage wieder runter? Und ihr seid ja da kein Einzelfall. Wir haben es letzte Woche schon im Live-Podcast gesagt. Von den letzten 5 Spielzeiten sind von 14 Aufsteigern 8 gleich wieder runtermarschiert.
Ich glaube, dass wir einfach im Sommer in Vorbereitung auf die zweite Liga vielleicht den ein oder anderen Spieler mit noch mehr Qualität hätten dazu holen müssen. Wir waren eine sehr junge Truppe. Zum Teil auch in der dritten Liga schon Jungs gespielt, die extrem jung waren, die dann in der zweiten Liga auch viel Spielzeit bekommen haben. Und dann in der Breite, waren wir einfach nicht gut genug, um uns unter der Woche von Woche zu Woche weiterzuentwickeln. Also das ist ein bisschen stagniert. Und das fand ich sehr schade, weil eigentlich du schon eine Mannschaft hattest, wenn du deine Punkte holst, weil wir haben es ja gezeigt zu Hause, dass du Punkte holen kannst in der zweiten Liga. Ich glaube, wir hatten 5 oder 26 Punkte zu Hause, aber auswärts standen dann halt nur 3. Und das ist dann halt letztlich zu wenig, ne?
Das ist ja Chance oder Risiko. Du kannst es ja so machen, wie zum Beispiel Dynamo Dresden 2016, da sind die aufgestiegen und dann haben sie punktuell sich verstärkt, unter anderem mit dir, und haben dann eine tolle Saison gespielt, die erste Zweitligasaison mit Platz 5. Aber das Risiko ist natürlich zum Beispiel ihr letzte Saison. Wenn du dich wirklich nur teilweise verstärkst und keine Erfahrung dazu hörst, könnte es schwierig werden. Und das haben andere Aufsteiger in die zweite Liga ja auch gemerkt. Ulm genauso, Münster war es bis zum Schluss ein Ritt auf der Rasierklinge. Also du musst natürlich ein bisschen was machen, weil der Unterschied zwischen dritter und zweiter Liga immer größer wird, was die Qualität betrifft. Wie siehst du es, Sebastian? Wo siehst du Chancen und Risiken für Dynamo Dresden mit Blick auf das erste Zweitliga-Jahr nach 3 Spielzeiten?
Also ich war sehr gespannt auf die Transfers und ich will nicht sagen, dass ich ein bisschen enttäuscht bin, weil das würde den ganzen Neuankömmlingen und Wiederkehrern natürlich Unrecht tun. Aber ich habe schon, ehrlich gesagt, nochmal mit den ein oder anderen Hammer gerechnet. Und der ist eigentlich ein bisschen ausgeblieben, muss man sagen. Vielleicht kommt noch was, also das hoffe ich. Und dass, wie ihr schon sagtet, sich punktuell noch verstärkt werden sollte, ist, glaube ich, extrem wichtig. Weil das Niveau in der zweiten Liga, also für mich als Außenstehender, ist wahrscheinlich wesentlich höher. Und man hat es ja gesehen, auch Leute, die gewechselt sind von uns in die zweite Liga und dort ihr Glück versucht haben, konnten sich oftmals halt auch nicht direkt durchsetzen und spielen jetzt nicht wahrscheinlich die Rolle, die sie sich erwünscht haben. Und daher sieht man ja, was da für ein großes Gefälle ist und was der Sprung in die Liga halt auch bedeutet. Und dann bin ich natürlich sehr gespannt, wie die Mannschaft das kompensiert. Nichtsdestotrotz bin ich immer noch bei meiner Aussage vom vorhin. Ich denke schon, dass die eine oder andere Personalie noch dazukommen wird und dass auch die Spieler, die auch hier sind, sich jetzt extrem freuen über die zweite Liga und das auch auf dem Platz dann zeigen werden.
Wir haben ja noch einen Monat und ich glaube, der Transfermarkt, der kommt auch nochmal so richtig ins Rotieren, da kommt nochmal richtig Fahrt rein. Aber wenn ich dich jetzt fragen würde, wenn du dir was wünschen dürftest, was wir jetzt sicherlich keinen Spieler nennen, aber nenn mir mal die Position, wo du am dringendsten Handlungsbedarf besteht.
Ja, ich habe eigentlich gedacht, dass in der Defensive noch was passieren könnte. Ich glaube, im Mittelfeld sieht es sehr gut aus. Ich weiß nicht, wie es um Haupe ist, Verletzungen da jetzt steht. Der hat ja eine OP. Das habe ich ehrlich gesagt jetzt nicht so richtig mitbekommen, wie fit er da wieder ist. Aber er ist ja gesetzt, nehme ich an, auf der Position. Und da hat man halt schon immer gemerkt, wenn er da nicht dabei ist, dann entsteht halt schon ein großes Problem im Mittelfeld. Aber ich denke mal, hinten in der Defensive ist wahrscheinlich aktuell am meisten Bedarf. Vorn sehe ich da irgendwie, glaube ich, nicht so wirklich ein Problem aktuell. Wie seht ihr das?
Das wollen wir jetzt gerade besprechen. Timo, fangen wir mal mit Niklas Hauptmann an. Der ist ja jetzt wieder zum Einsatz gekommen, hat sein Comeback quasi gegeben nach seiner Blinddarm-OP, hat er die ersten Minuten gespielt. Ich glaube, das sorgt bei allen für Erleichterung. Das sieht auch vielleicht ganz gut aus mit einem Teilzeiteinsatz in Fürth.
Das sieht sehr gut aus. Die Verantwortlichen haben das auch immer wieder betont, dass er sehr, sehr weit ist für den Verletzungsstand, den er hat. Steht ja irgendwie, wir haben es immer betont, dass die Wundheilung im Vordergrund steht, dass da die Wunde nicht wieder aufreißt oder sich entzündet. Und ich denke, dass er im Fürth zum Einsatz kommen wird, aber nicht über die vollen 90 Minuten.
Ist immer gut, glaube ich, tut allen gut, wenn Niklas auf dem Platz ist. Bereitet das Tor von Meisse vor. Das zeigt dann auch, dass er, wenn er nicht lange auf dem Platz ist, uns helfen kann. Das kann uns auch ein gutes Gefühl für nächste Woche geben, dass er, wenn er vielleicht noch nicht von Beginn an starten sollte, dass er da einfach auch die Fähigkeiten hat, ein Spiel mitzuentscheiden.
Wo besteht ein Handlungsbedarf, Herr Eimert? Also ich sag ja Stürmer und Innenverteidiger. Ich wüsste jetzt gar nicht, wie ich das priorisieren sollte. Fangen wir mal mit der Abwehr an, was Sebastian gesagt hat. Jetzt würde ich gar nicht mal mehr so sicher sein, dass Andy Hoti zum Beispiel zurückkommt, denn der spielt in Magdeburg ja jetzt mittlerweile eine wichtige Rolle.
Das kann auch nur Verhandlungsgeschick sein, denke ich. Ich denke, dass er immer noch in einem Tor auch in den Planungen eine Rolle spielt, aber dass man sich mehr und mehr, wie du sagst, auch auf einen Plan B vorbereitet. Meine These, die ist aber jetzt auch schon wieder 2-3 Wochen alt, war, dass Andy Hoti nicht vor dem zweiten Spieltag zu Dynamo kommt.
Mhm. Die hast du mit Tino Meyer gemein. Aber ob die These zu halten ist, bin ich mal gespannt.
Vielleicht hat die Tino auch von mir. Weiß man nicht. Nein. Nee, aber als Magdeburger Verantwortlicher wäre ich ja doof, den Andy Hoti jetzt in der Vorbereitung schon an Dynamo abzugeben und zu sagen, komm, spielt euch ein, dann spielst du gegen uns ein Riesenspiel und wir schießen in Dresden kein Tor. Ich kann den ja danach immer noch abgeben, wenn ich ihn abgeben möchte.
Und vorne?
Vorne besteht auch nach wie vor Handlungsbedarf. Also Christoph Kaferner ist da, glaube ich, erstmal gesetzt. Aber du brauchst hinter ihm, wenn nicht sogar vielleicht sogar neben ihm, je nachdem, mit welchem System du nochmal spielst, noch einen zweiten Knipser. Der Florian hat es ja erlebt nach der Aufstiegssaison 2016-17. Da hat man mit Stefan Kutschke ja schon in der Winterpause jemanden verpflichtet und dann hatte man Paco Testroth. Also da hatte man ja mehrere, die da getroffen haben und die Tore geschossen haben. Und von daher denke ich, dass das auch diese Saison wieder vonnöten sein wird.
Florian, von außen betrachtet, siehst du das genauso? Stürmer und Innenverteidiger?
100%. Ich habe es ja bei uns letztes Jahr dann auch gesehen. Also wir haben ja selbst auch im Drittliga-Jahr eigentlich für einen Aufsteiger viel zu wenig Tore geschossen. Jetzt hatten wir natürlich das Glück, dass wir die Spiele ja dann 1-0 oder so gewonnen haben. Aber du brauchst vorne in der Breite definitiv noch was. Also zu 100%, weil also jetzt wirklich nichts gegen die Jungs. Ich kenne sie ja alle durchweg vorne. Aber wie gesagt, auch ein Duffy hat in der zweiten Liga noch nicht sich so etabliert, dass du sagen kannst, der schießt ja jetzt jede Saison in der zweiten Liga 15, 20 Tore. Und von daher glaube ich schon, dass du da definitiv was machen musst. Auf der anderen Seite ist das halt auch eine Position, da will halt gefühlt jeder was machen. Ja, das ist dann halt auch immer die Frage, was bekommst du?
Vielleicht musst du dann trotzdem auch nochmal ins benachbarte Ausland gucken, keine Ahnung, und dir dort irgendwie einen Knipser holen, weil in dem Teich, das hast du jetzt gerade gesagt, Fischen so viele gefühlt wollen 17, 18 Zweitligisten ja noch einen Angreifer holen.
Definitiv, ja.
Ich dachte, dass du eher jetzt sagst, irgendwie, man guckt nochmal, wer bei Thomas Stamm damals in der zweiten Mannschaft vom SC Freiburg gespielt hat und getroffen hat, kommt man hier auf Vincent Vermey, ob das jetzt so ein Name ist, keine Ahnung. Ich habe ja gelesen, dass das nicht schon mit Essen so gut wie einig sein soll. Aber das ist ja gerade irgendwie so das Scouting-Profil. Wer hat alles mal bei Thomas Stamm im Nachwuchs gespielt? Und wer ist jetzt noch gut? Und den können wir da auch noch verpflichten. Ist gar nicht negativ, es soll gar nicht negativ rüberkommen. Ich glaube, das kann ja auch ist ja auch sehr erfolgreich. Thomas Stamm hat das ja mal gesagt, dass das eine Verbindung, Kooperation sein kann, die auch sehr erfolgreich sein kann. Also er kennt jeden Spieler, weiß die Stärken und Schwächen und weiß auch die Spieler dementsprechend einzusetzen.
Das ist ja auch der Grund, warum Luca Herrmann jetzt von Paderborn zurück zur SGD gekommen ist. In Paderborn hat es nur so medium funktioniert, wobei zu seinen Einsätzen ist er ja gekommen. Wie bewertest du die Rückholaktion von ihm?
Ich denke, auf der Position hätte ich jetzt am wenigsten gerechnet, dass man da noch was macht, weil man da eigentlich gut aufgestellt ist. Man hat mit Toni Menzel und auch mit Niklas Hauptmann ja zwei. Bei Niklas Hauptmann haben wir ja gerade besprochen, weiß man noch nicht, wann er wieder 100% einsatzfähig ist. Ich habe manchmal so, oder meine Befürchtung ist, mit dieser Rückholaktion verbaut man so ein bisschen Toni Menzel, der in der zweiten Liga noch nicht gespielt hat. Das weiß man noch nicht, wie der da performt, aber so ein bisschen die Entwicklung. Mhm. Kann aber natürlich auch, das ist jetzt die andere Seite der Medaille, kann natürlich aber auch sehr förderlich sein, wenn du mit Luca Herrmann einen Spieler hast, der in der zweiten Liga schon performt hat, damals in Dresden, dass du da jemanden hast, an dem man sich auch ein bisschen aufrichten kann und sagen kann, okay, der steht eher im Vordergrund, ich kann mich voll und ganz auf meine Leistung konzentrieren. Ich bin da ein bisschen zwiegespalten, muss ich sagen.
Basti, wie siehst du es? Luca Herrmann, nach einem Jahr wieder zurück bei Dynamo Dresden, kennt das Umfeld und muss sich nicht groß eingewöhnen, kennt natürlich auch den Trainer. Ich glaube, dass der Thomas Stamm hier Trainer in Dresden ist, war ein großes Pro, dass er gesagt hat, okay, ich komme zurück zur SGD. Mal wieder eine Rückholaktion der SGD.
Ich habe mich gefreut. Ich denke, es ist eine gute Sache. Er kennt sich ja aus. Und ich denke, er wird auch schnell die Fans, die das jetzt ein bisschen negativ kommentiert haben online, auch schnell wieder überzeugen. Ich bin froh, ehrlich gesagt. Finde es eine tolle Sache.
Ich wurde echt nett und gut aufgenommen. Es fühlt sich noch ein bisschen surreal an. Also, weil irgendwie ist es fremd und doch irgendwie nicht fremd. Es braucht man wahrscheinlich ein, zwei Wochen, um richtig reinzukommen. Aber ich wurde super aufgenommen und ich kenne halt viele Jungs ja noch von Dresden und auch aus Freiburg. Und die Truppe ist schon eine coole. Das kann man, glaube ich, schon genießen. Einige mussten lachen. Und ja, ich glaube insgesamt, ja, ich freue mich. Ich glaube, dass der ein oder anderen sich auch freuen, dass die Freiburger noch mal mehr werden und in der Mannschaft. Aber nee, war cool, haben dann direkt trainiert und hat direkt Spaß gemacht. Und ja, ich freue mich, dass es geklappt hat, genau.
Und hatte ja auch am Freitag gleich eine 100%ige. Die darf er auch gerne machen, Timo.
Ja, die darf er machen, die muss er vielleicht sogar machen, würde ich sagen. Mhm.
Ja, Luca hätte ich gegönnt. Er war sehr gut drin, finde ich. Gute Zwischenräume gefunden, dass er natürlich die Chance macht, die er hat. Hat noch einen Steckball, den er normalerweise, das ist seine perfekte Position, kriegt den dann sauber, glaube ich, auf Toni, der ist ein Tick zu weit. Dann steht man nochmal 1-1 gegen Torhüter. Dass er wahrscheinlich jetzt nicht einen riesen Prozess hat, bis er die Mannschaft kennt, bis er die, die Umgebung etc. kennt, ist, glaube ich, auch klar. Und ja, freuen uns, dass er hier ist.
Und einer, der auch eine 100%ige hatte, war der Kapitän, Stefan Kutschke. Stefan ist wieder Kapitän. Der ein oder andere hat ja spekuliert, Mensch, wer wird denn die Kapitänsbinde tragen? Der Mannschaftsrat und das Trainerteam haben ihn bestätigt. Ich glaube, er weiß genau um seine Rolle. Aber bei Stefan Kutschke bin ich mir relativ sicher, da geht es nicht nur um die Rolle auf dem grünen Rasen, dass er jetzt, wie es Thomas Stamm gesagt hat, nicht jedes Spiel von Beginn an über 90 Minuten bestreiten wird. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ich glaube, da geht es auch um das Innenverhältnis und um die Kommunikation innerhalb der Kabine, aber vielleicht auch um die Kommunikation innerhalb des Vereins. Und da spielt er nun mal mit seiner Position und mit seiner Erfahrung auch eine ganz wichtige Rolle.
Ja, absolut. Ich habe geschrieben, dass es eine durchaus überraschende Entscheidung kam, weil für Außenstehende ist das, was du gerade beschrieben hast. Er ist nicht mehr der Stammspieler, er kommt häufiger als Joker hinein, er weiß um diese Rolle und Thomas Stamm hat mal das Profil eines Kapitäns umrissen, wenn man sich den backen könnte, dann sollte er natürlich immer spielen und das macht Stefan Kutschke definitiv nicht mehr, obwohl er letzte Saison auch durch viele Joker-Einsätze fast Tatsache auf 35 Spiele, glaube ich, gekommen ist von 38 Ligaspielen, aber im Dynamo-Film, ich will da jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen, in der Aufstiegsdoku, da wurde das deutlich, welche Rolle er innerhalb der Mannschaft spielt, also die Ansprachen sind, die Mitspieler motiviert. Ich glaube, diese Rolle, die füllt er besser aus als kein zweiter. Also er ist da einfach der Kapitän und geht auch als der Kapitän dementsprechend voran. Und ich glaube, dass da auch die anderen, die da in Frage gekommen sind, auch froh sind, dass er da noch in der Mannschaft ist und da ein bisschen auch im Rampenlicht des Vereins irgendwo steht.
Und ich finde ja, es sind ganz unterschiedliche Charaktere auch in diesem Mannschaftsrat, der ja komplett wiedergewählt wurde. Das ist ja auch ein Zeichen, dass die es nicht ganz schlecht gemacht haben müssen in der letzten Saison. Also da ist ein Niklas Hauptmann mit dabei, ein Claudio Kammerknecht, Lukas Böder, Winko Schapina und Lars Bünning und eben Stefan Kutschke. Das sind wirklich auch von der Art und Weise her ja unterschiedliche Persönlichkeiten, habe ich den Eindruck. Und ich glaube, da wird jeder so seinen Teil dazu beitragen, dass das auch in der kommenden Saison, was die Teamchemie betrifft, funktioniert.
Ja, absolut. Florian kann das vielleicht mal umreißen, wie denn der Mannschaftsrat am besten aufgebaut werden soll in so einem Profiteam. Aber dort denke ich immer, sollte irgendwie jede Gruppe, die es in der Mannschaft gibt, oder jedes Krüppchen irgendwo abgebildet sein, damit man irgendwie keinen Spieler vergisst. Und ich glaube, das hat Dynamo jetzt gemacht. Denkt, muss da mal an Claudio Kammerknecht denken, der eher so der bisschen zurückhaltend, der stille Typ ist und nicht so viel spricht und gerne spricht. Und ich glaube aber, dass er dennoch ja auch bei den Freiburgern uns besonders ja auch eine große Rolle spielt. Und deswegen ist er da auch zu Recht mit in den Mannschaftsrat drin.
Flo, du kannst uns ein bisschen was zu Stefan Kutschke sagen. Du hast ja mit ihm zusammengespielt. Und du kannst uns auch ein bisschen sagen, ja, als erfahrener Spieler, Bedeutung Mannschaftsrat und Mannschaftskapitän. Muss der Kapitän immer auf dem Rasen stehen oder spielt es auch eine wichtige Rolle, welche Aufgaben er innerhalb so einer Kabine hat?
Ja, also ich glaube, dass sich das gerade in Dresden ja also jetzt so gedreht hat, dass es vielleicht aktuell gerade nicht zwingend notwendig ist, dass der Kapitän jedes Spiel auf dem Platz steht. Also ich glaube, als ich 2016 nach Dresden gekommen bin, musste ich jetzt vor kurzem lachen. Der Conny Faber hat mich angerufen gehabt, weil ich mit ihm auch in Regensburg gespielt habe. Er hat mir das dann erzählt mit Dynamo, dass er da jetzt hinfährt und unterschreibt. Und dann wieder einige Wochen später habe ich dann, glaube ich, das Interview gesehen, wo er gesagt hat, ja, der war schon bei Kutsche zu Hause grillen. Also einen Garten kennt er schon. Und ja, das waren einfach so Parallelen, die ich halt 2016 auch hatte. Also der Stefan, der ist halt jemand, der versucht immer möglichst schnell alle Jungs mit einzubeziehen und hat da auch damals sehr großen Anteil daran gehabt, dass wir Jungs, die neu gekommen sind, sich einfach schnellstmöglich zusammengefunden haben und sich wohlgefühlt haben. Und ja, ich glaube schon, dass das ein Faktor sein kann, wenn du so jemanden hast, dass dir das als Mannschaft sehr, sehr viel Stabilität gibt.
Was fragt denn dann so ein Konrad Faber, wenn der mit dir telefoniert und du dich ja in Dresden nun auch ganz gut auskennst? Wie gesagt, wir haben es ja vorhin gesagt, der Spieler bist mit den meisten Zweitligaspielen. Was fragt denn der dann so ab?
Ja, tatsächlich hat er gar nicht mehr so viel gefragt, weil sich relativ schnell klar war, dass er das machen will. Und ja, hat einfach gesagt, du wolltest ja einfach sagen, war ja schon eine coole Zeit für dich da auch. Du warst ja auch relativ lang da. Und ja, habe ihm dann gratuliert und gesagt, dass er da definitiv nichts falsch macht. Und dass ich glaube, dass die Fans ihn auch relativ schnell ins Herz schließen werden mit seiner Art und Weise, wie er Fußball spielt.
Ich weiß gar nicht, wo du danach dann hingewechselt bist. Du bist dann gleich nach Karlsruhe gegangen, oder? Ja, war so, ne?
Ja, da ist so eine Lücke im Lebenslauf, genau.
Aber Konrad Faber, das muss ich auch dazu sagen, sehr angenehmer Zeitgenosse und auch nicht auf den Mund gefallen. Das merkt man ganz deutlich. Also weiß ich auch gut zu artikulieren. Sebastian, wie siehst du die Wiederwahl von Stefan Kutschke als Mannschaftskapitän?
Sehr gut. Also ich glaube, es ist genau die richtige Entscheidung. Ich finde es toll, wie er im letzten Jahr auch also quasi der Mannschaft vorgestanden hat, aber trotzdem quasi für das Team gestanden ist sozusagen. Also als Stimme nach den Spielen war er eigentlich immer am Mikrofon und hat in schwierigen Zeiten auch halt Spieler in Schutz genommen, hat sich sehr vor Leute gestellt. Das finde ich immer sehr, sehr toll an ihm. Und man hat das Gefühl, dass er viel Last auf seinen Schultern trägt, aber dass er das halt auch kann. Und mit dem Druck, der von außen kam, wir erinnern uns auch die ganzen Sachen, die mit ihm schon passiert sind, dass er die abfedert und von der Mannschaft auch wegträgt. Und ich glaube, das ist eine sehr wichtige Sache, dass man dann jemanden hat wie ihn, der dann aber auch reagiert, Tore auf dem Spielfeld dann auch immer wieder für sich sprechen und den Kritikern dann eben auch zeigt, dass er ein super wichtiger Spieler ist, auch wenn es oftmals halt dann nur noch die Joker-Rolle ist, die er dann auf dem Platz ausfüllt. Ich denke, es ist wirklich eine gute Entscheidung und auch der ganze Rat, den man da noch um ihn sozusagen hat, sind alles tolle Jungs. Ich glaube, das ist wirklich eine gute Entscheidung. Also ich habe mich darüber sehr gefreut, muss ich sagen.
Werbung. Was macht Dynamo Dresden aus? Tradition, Leidenschaft und die besten Fans der Welt. Radeberger Pilsener und Dynamo Dresden. Zwei starke Partner, die zusammengehören. Seit Jahren an der Seite der SGD. Für unvergessliche Gänsehautmomente im Rudolf-Habich-Stadion. Denn Tradition verbindet, Leidenschaft vereint. Unser Bier für die besten Fans. Radeberger Pilsener. Weiter mit der Folge.
Jetzt geht's am Wochenende los mit der neuen Saison. Auftaktprogramm von Dynamo Fürth, Magdeburg, dann zwischendurch Pokal gegen Mainz, dann Bielefeld und Schalke. Das sind so die ersten vier Gegner in der zweiten Liga. Florian, wie viele Punkte sollte man denn nach Möglichkeit, jetzt wirst du ja sagen, natürlich 12, ja, Optimum. Aber was werden so ein guter, solider Start für einen Aufsteiger nach vier Spieltagen?
Also wenn ich jetzt mal von uns ausgehe, 2016, da haben wir, glaube ich, das erste Spiel unentschieden gespielt gegen Club zu Hause. Und also ich sag mal, wenn du das erste Spiel, solltest du schon nach Möglichkeit versuchen, zu Hause irgendwie zu gewinnen.
Ja, wir spielen auswärts.
Ich gehe jetzt mal von dem ersten Heimspiel aus. Also wenn wir davon ausgehen, du gewinnst dein erstes Heimspiel, da hast du schon mal 3 Punkte. Auswärts das erste Spiel verlierst du nicht, sind wir bei 4. Und dann holen wir noch 3. Sagen wir mal, wenn du 7 Punkte hast, dann kannst du sagen, bist gut gestartet.
Also 7 Punkte würde ich ja sofort unterschreiben.
Ja, klar. Aber was haben wir denn gemacht 2016? Also ist ja alles möglich. Gerade in den ersten Spielen sind ja auch noch viele irgendwie in der Findungsphase. Ich weiß, dass es einfach so ist, wenn du nach Dresden fährst zu Hause. Also da sollte es schon möglich sein, sehr, sehr viele Punkte zu holen. Es ist einfach unangenehm als gegnerische Mannschaft. Das ist einfach so.
Timo, du hast ja das Auftaktprogramm als große Chance und große Herausforderung bezeichnet und eigentlich auch gar nicht so schwierig. Du gehst mit den 7 Punkten sicherlich mit.
Absolut, Florian Baller spricht mir aus der Seele. Bei Kräuter Fürth hat einen neuen Trainer, Magdeburg hat einen neuen Trainer und Schalke hat einen neuen Trainer. Und das kann am Anfang, also es ist immer irgendwo auch so ein Risiko, wenn du einen Trainer wechselst, dass das eben noch nicht eingespielt ist. Und das ist der Vorteil von Dynamo, sage ich nach wie vor. Nur Bielefeld, das wird dann das Duell der Aufsteiger. Und auch da haben wir ja, wenn man das letzte Spiel nimmt, auch einen Punkt geholt. Also von daher, ich bin da voll mit den 7 Punkten, wäre ich sehr konform.
Ihr habt echt im Optimismus gebadet zum Wochenstart. Sebastian, siehst du es ähnlich? Also bist du ähnlich optimistisch und fast schon euphorisch?
Ja, also ich bin ja immer positiv erstmal eingestimmt und ich bin da bei den Jungs. Also ich sehe das wirklich ähnlich und ich hoffe auf einen guten Start. Natürlich, es wird schwer, aber das erste Heimspiel wird uns richtig nach vorn pushen. Und das wird klappen. Wir müssen positiv denken und das anziehen sozusagen. Und dann klappt das auch. Bin sehr zuversichtlich.
Florian, der Timo hat die neuen Trainer schon gerade erwähnt. 8 neue Trainer in der zweiten Liga. Also wir hatten viele Trainerwechsel in der letzten Saison, aber auch jetzt 8 neue Trainer ist schon ungewöhnlich.
Ja, definitiv. Ich finde es auch, muss ich sagen, ein bisschen schade, weil so die Tendenz da immer sehr, sehr schnell in den letzten Jahren jetzt dazu geht, zu sagen, funktioniert nicht, wir tauschen aus. Es ist nun leider mal so, dass du in der laufenden Saison nicht die ganze Mannschaft austauschen kannst. Da kostet es leider dann meistens den Kopf vom Trainer. Aber ich finde es schon erschreckend, weil man einfach gar keine Zeit und Luft hat, sich irgendwas aufzubauen oder sich irgendwie zu entwickeln. Von daher finde ich das schon sehr bedenklich.
Ich bin auf Christian Titz in Hannover gespannt. Bringt ihr noch einen Namen, wo ihr sagt, da seid ihr neugierig von den neuen Übungsleitern?
Ich auf Schalke tatsächlich, weil man jetzt immer wieder mal bei Social Media so das ein oder andere Video sieht und wie toll das doch dann alles auch ist und wie klare Ansagen er dann doch macht. Und da bin ich dann wirklich mal gespannt, wenn sie das erste Heimspiel verlieren und schon direkt wieder gut Stimmung auf Schalke ist.
Das ist ja der Freitagabend, ne? Schalke gegen Hertha. Also das ist schon mal ein Spiel, was man sich durchaus auch anschauen kann. Hertha BSC auch hoch gehandelt. Ich will ja gleich auch von euch wissen, wer so für euch die Aufstiegskandidaten sind. Bei dem ersten Spiel, klar, Schalke Heimspiel. Aber jetzt der haushohe Favorit sind sie sicherlich nicht im Duell gegen Hertha BSC.
Nee, da sehe ich tatsächlich Hertha ein Stück weit weiter vorne. Hast du ja schon die Favoriten angesprochen. Die zählen da für mich absolut dazu. Ich bin also auch auf Schalke gespannt. Ich will aber noch einen zweiten Namen mit, der jetzt gar nicht so neu ist. Thorsten Lieberknecht. Der ist ja kein neuer Trainer, aber den hat man ja, glaube ich, auch letzte Saison wenige Spieltage vor Schluss gewechselt. wie er es schafft, jetzt der Tage auch die Mannschaft ja in Kaiserslautern, die auch durchaus Potenzial hat und oben mitgespielt hat, wie er es schafft, jetzt die Mannschaft zu entwickeln. Und wenn er das schafft, dann ist er mit der Komponente eher Kaiserslautern auch ein Favorit.
Also dann rückt mal raus mit euren Kandidaten. Sebastian, wir fangen mal mit dir an. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, wenn ich eine Mannschaft nennen würde, würde ich jetzt Fortuna Düsseldorf nennen. Wegen Daniel Thun, irgendwie sind die für mich mal dran. Für mich Düsseldorf, Hertha, möglicherweise Hannover, das sind so meine drei Kandidaten, die ich aktuell nennen würde. Klar, ist schwierig in der zweiten Liga. Dort gibt's nicht den FC Bayern in dieser Saison, der alles dominiert. Es ist echt nicht einfach. Wen nennst denn du?
Ja, ich gehe da mit. Also Hertha ist für mich, glaube ich, Top-Favorit. Hannover. Was ist denn mit Kiel? Also ich denke, die werden schon versuchen, halt direkt wieder hochzukommen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die auch oben mitspielen werden. So, also
die drei. Hertha, Hannover, Kiel. Timo?
Also bei Hertha bin ich absolut, das wird der Top-Favorit der Liga werden. Ich bin auch tatsächlich bei Kiel. Und danach wird es mehrere Mannschaften geben, die sich um Platz 3 oder auch um weitere Plätze da streiten. Ich habe Kaiserslautern genannt, Düsseldorf würde ich auch dazu zählen. Ja, und dann gibt's halt so Komponenten, da muss man mal den Saisonstart abwarten, wie Hannover und Tietz, ob das funktioniert. In Magdeburg hat's funktioniert, ob das jetzt auch nochmal funktioniert in Hannover. Das muss man, glaube ich, abwarten. Aber ich glaube, um jetzt drei Favoriten zu nennen, Hertha, Kiel, Kaiserslautern, Düsseldorf, das sind, glaube ich, so die vier Mannschaften, die um den Aufstieg spielen werden.
So, wir nennen der Herr Ballas.
Ja, also ich gehe da schon auch mit euch, aber ich glaube, dass es auch durchaus dieses Jahr wieder ein Team geben wird, was ein bisschen über alle überrascht.
Wer?
Ja, es ist schwierig zu sagen. Also ich kann dir jetzt wirklich keine Mannschaft sagen. Ich kann dir nur so viel sagen, dass ich der Meinung bin, es wird sehr interessant werden, dass wir wahrscheinlich sehen werden, dass Paderborn, vielleicht auch Elversberg, dass die vielleicht dieses Jahr nicht direkt oben mitspielen. Und dann hast du wieder andere Teams, wie du schon angesprochen hast. Ich glaube schon, dass Kaiserslautern eine Mannschaft ist, die wieder da oben mitspielen kann. Thorsten kenne ich auch gut. Ist ein sehr guter Trainer. Auf dem Betze ist ja ähnlich wie in Dresden auch. Das ist ein sehr fußballbegeistertes Volk. Da ist auch immer viel möglich. Also ich glaube schon, dass da Kaiserslautern vielleicht einfach wieder länger oben dabei ist und vielleicht dann auch Ende unter den ersten drei Plätzen ist.
Und weil jetzt alle so sehr auf Hertha BSC setzen, dann wollen wir mal jemanden hören aus dem Lager der Berliner. Und zwar den Stadionsprecher von Hertha BSC seit vielen, vielen Jahren am Mikrofon, Fabian von Wachsmann.
Fabian von Wachsmann ist bei mir die Stimme von Hertha BSC. Kann man das so sagen, Fabian?
Ja, kann man so sagen.
Neue Saison geht los, zweite Bundesliga. Wie ist es denn bei euch? Ich habe letzte Woche jemanden gehört, der hat zu mir gesagt, naja, wenn einer den Fabian Reese halten kann, dann gehört er automatisch zu den Aufstiegskandidaten.
Naja, da ist ja noch ein bisschen mehr als Fabi Reese. Und es ist zumindest schon mal erstaunlich gewesen, dass wir Fabi Reese halten konnten und dass er sich entschieden hat, in Berlin zu bleiben. Das hat, glaube ich, viele, viele überrascht. Ich bin sehr gespannt, wie es wird. Wir hatten jetzt vergangenes Wochenende Saisoneröffnungsfeier. Und da haben der Sportdirektor und der Präsident beide gesagt, es gibt nur ein Ziel und das ist ganz klar, Aufstieg der Herren und Aufstieg der Damen.
Das ist meine Ansage. Und gehst du da mit? Also auch bei den Buchmachern seid ihr ziemlich weit oben und werdet dort oben genannt.
Als Ziel gehe ich da auf jeden Fall mit. Natürlich ist die Erwartung in Berlin und ist die Erwartung aller Herthanerinnen und Herthaner, dass das Ziel Aufstieg ist. Aber ob es wirklich erreicht werden kann, ich würde sagen, ja, das ist realistisch. Der Kader ist stark genug, dass das möglich sein könnte. Aber wir haben eben auch im vergangenen Jahr gesehen oder auch schon in dem Jahr davor, dass wenn der Kader stark genug ist, dass es dann eben nicht heißt, dass es auch wirklich funktioniert, sondern dann muss einiges zusammenkommen. Und wir Herthanerinnen und Herthaner sind halt gebrannte Kinder in den letzten Jahren. Und ich meine jetzt gar nicht so sehr die letzten zwei Jahre, sondern noch viel mehr all die Jahre davor. Und da ist wenig zusammengegangen im Club und deswegen sind alle ein bisschen abwarten und sagen, ja, schauen wir mal, was kommt. Aber die Hoffnung ist natürlich bei allen da und vor allen Dingen, wenn man sich anguckt, die Stimmung, die ist halt unglaublich. Wir hatten 20.000 Menschen bei der Saisoneröffnungsfeier, da gab es gar kein Spiel. Ja, da gab es ein bisschen Interviews und ein bisschen was zu essen und ein bisschen Autogramme und ein bisschen Selfies, aber viel mehr gab es da gar nicht. Und wenn wir uns den Schnitt von der letzten Saison angucken, die ja jetzt nicht wirklich eine erfolgreiche Heimsaison gewesen ist, wir haben 4 Heimspiele gewonnen von 17, für einen Aufstiegsaspiranten oder Ja, dafür, dass wir alle dachten, wir spielen um den Aufstieg mit, ist das wirklich keine gute Bilanz. Und trotzdem waren weit über 50.000 im Schnitt da.
Ja, ich finde, da ist auch bei euch wieder was gewachsen. Also man merkt auch so eine Einheit zwischen Fans und Mannschaft. Das war auch in der letzten Saison zu spüren.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube schon, dass das in den letzten 3 Jahren passiert ist. Das ist sicherlich das Vermächtnis von Kai Bernstein, dass ganz viele Menschen, die diesen Club, die Fahne in ihrem Herzen tragen, die aber irgendwie nicht mehr zu Hertha gegangen sind, die haben zurück zu Hertha gefunden. Und das muss man wirklich sagen, das merkt man auch in der ganzen Stadt. Also die Unterstützung ist riesengroß und ich bin mir relativ sicher, dass wenn wir nicht enttäuschen sportlich, dass das dann auch erstmal so bleibt.
Was macht denn Toni Leistner für einen Eindruck, der ja jetzt schon eine Weile dabei ist, der Kapitän der Mannschaft ist, auf den wir natürlich lokalbedingt auch immer ganz besonders schauen, der natürlich auch noch so ein kleines schwarz-gelbes Herz hat?
Einen guten natürlich, weil er ein total feiner Kerl ist, weil er ein sympathischer Typ ist, weil er jemand, der ist als Ex-Dynamo und Ex-Unioner gekommen und gab ganz viele, die gesagt haben, ja, was will der denn hier? Und nach 3 Spielen ist er gefeiert worden und als er dann zum Kapitän gemacht worden ist, haben alle applaudiert und alle gesagt, das ist genau der Richtige. Und da sieht man, glaube ich, was er für ein Charakter ist, was er für ein Geist ist und aber auch, was er für eine Art von Spieler ist, dass er eben immer alles reinwirft.
Ich habe neulich zu Toni mal geschrieben, naja, pass auf nicht, dass du Ende Oktober deine 5. gelbe Karte gesehen hast und dann das Dynamo-Spiel von der Tribüne aus zuschauen musst. Da hat er gesagt, das wird nicht passieren. Ich sag's ganz ehrlich, also das Auswärtsspiel bei Hertha BSC wird auf jeden Fall für Dynamo ein Highlight sein. Wir erinnern uns doch sehr gerne an das Pokalspiel damals 2019. Sportlich ging es nicht ganz so positiv aus Dynamo-Sicht aus, aber es war für alle Beteiligten, also es reden hier in dieser Stadt noch sehr, sehr viele von diesem Spiel, weil da ja knapp 30.000 mit dabei waren.
Das ist natürlich auch ein Highlight im Olympiastadion. Ja, wenn wir auf die vergangenen Jahre gucken, als Magdeburg gekommen ist, waren auch extrem viele Auswärtsfans da. Bei Dresden wird es wieder genauso. Das hat fast schon was von DFB-Pokalfinal-Atmosphäre, weil eben von beiden Seiten so viel Fans da sind. Beim HSV war es übrigens auch ähnlich. Und das ist dann, macht natürlich allen, den Spielern, den Fans, nochmal doppelt Spaß. Und uns natürlich auch, weil die Stimmung so gut ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich schwierig für uns als Herthanerinnen und Herthaner, weil natürlich ja, das aus dem Heimspiel wird dann eben was Ausgeglichenes. Die Lautstärke, und da kann ich mich auch noch sehr gut an dieses Pokalspiel erinnern, die ist natürlich fulminant. Aber das kennen wir ja auch hier. Ja, bei den Heimspielen von Dynamo, ich kenne wenig Stadien, wo das ganze Stadion derartig wie ein Mann hinter der eigenen Mannschaft steht. Ja, in anderen Stadien hat man halt Bereiche, die nicht so mitgehen. Und hier geht selbst beim ersten Pfiff, den die Zuschauer nicht sehen wollen, geht schon die ganze VIP-Tribüne mit aus dem Schuh. Das ist schon einmalig. Also ja, es gibt vielleicht noch 2 andere Clubs. Ich finde, Gelsenkirchen ist ganz ähnlich, nur in noch größer. Aber so richtig viel gibt's da gar nicht.
Jetzt geht's am Freitag los mit der neuen Saison. Du hast Gelsenkirchen gerade schon erwähnt. Auswärtsspiel bei Schalke. Schalke ist für viele auch eine große Wundertüte. Da kann man neugierig draufschauen auf diesen Saisonauftakt. 2 Schwergewichte der zweiten Liga treffen da gleich aufeinander.
Ja, zumindest von den Namen her. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich habe keine Vorstellung. Ich kann mir vorstellen, was Schalke mit dem neuen Trainer für den Fußball spielen wird. Ich glaube, unsere Aufgabe wird es sein, einfach das zu spielen, was wir können und vor allen Dingen wenig Fehler zu machen, wenig Schalke Geschenke zu überreichen. Und wenn wir das schaffen, dann kann ich mir gut vorstellen, dass das positiv für uns ausgeht. Das wäre halt extrem wichtig für die ganze Saison, für die Stimmung, wenn wir positiv in die Saison starten könnten. Wir haben das 2. Spiel dann gleich gegen den KSC. Das ist ja auch nochmal ein ganz besonderes Spiel. Da sind dann auch wieder ganz viele Gästefans in einer ganz besonderen Atmosphäre im Stadion. Und dann geht's zu Preußen Münster. Im Pokal haben wir 2 hintereinander verloren. Umso wichtiger wäre eben, in Schalke auf jeden Fall was mitzunehmen. Im besten Fall natürlich 3 Punkte.
Viel Erfolg. Wir sehen uns Ende Oktober.
Ich freue mich drauf.
Jetzt will sich sicherlich niemand rauswagen und sagen, okay, er hat schon die 3 Absteiger, also die 2 direkten und die Mannschaft, die in Relegation muss, parat. Klar, für die Aufsteiger wird's, das haben wir gesagt, nicht ganz einfach. Für die gilt es erstmal in der Klasse drin zu bleiben. Dann werden oft auch Braunschweig genannt, weil die sich in der letzten Saison so mit Ach und Krach gerettet haben. Münster oder möglicherweise der Auftaktgegner vom Sonntag, die Spielvereinigung Greuther Fürth. Die hat den Klassenerhalt am letzten Spieltag mit einem 3-2-Sieg gegen den HSV realisiert. Die hat es vorhin schon gesagt, da dann auch ein relativ neuer Trainer, Thomas Kleine. Die hatten in der letzten Saison auch dreimal den Trainer gewechselt und präsentieren sich jetzt rund erneuert, erfahrenes Grundgerüst, aber viele neue Talente wollen sich stabilisieren nach dem Fastabstieg und wollen ins gesicherte Zweitliga-Mittelfeld. Wie seht ihr diesen Gegner, den Auftaktgegner von Dynamo Dresden am Sonntag? Was wird das am Rohnhof in Fürth, Timo?
Ich denke, dass Dynamo da alle Chancen hat, auch dieses Spiel erfolgreich für sich zu gestalten, ob nun ein Punkt oder drei Punkte, weil ich setze immer noch auf die Komponente eingespielt. Gerade bei so einer, du sagst, eine junge Mannschaft in Fürth, das kann gut gehen. Ist es aber in der Vergangenheit öfter passiert, dass es eher nicht so gut gegangen ist. Und ich denke, deswegen hat Dynamo da beste Chancen, auch was mitzunehmen.
Haben aber die Generalprobe auch gegen den Bundesligisten gewonnen, 1-0 gegen Union Berlin. Florian, du kennst Fürth, den Rohnhof. Was ist da drin für Schwarz-Gelb?
Ja, also ich glaube schon, dass da viel drin ist. Weil ja, einfach erster Spieltag, jeder ist so ein bisschen nervös, man weiß nicht, wo man steht. Fürth denkt sich natürlich auch, das erste Halbspiel, das müssen wir gewinnen. Also dahingehend haben sie da auch wieder ein bisschen Druck ihrerseits, den sie sich vielleicht dann selbst machen. Ich denke, Dynamo fährt voller Vorfreude dahin, Gästeblock ausverkauft. Und von daher glaube ich schon, dass da auf jeden Fall was drin ist.
Sebastian?
Ich bin gespannt auf das Spiel natürlich, aber ich denke, mehr als ein Unentschieden wird wahrscheinlich nicht drin sein. Ich glaube, da können wir uns freuen, wenn wir dort mit einem Punkt halt wieder nach Hause gehen. Ich denke, das ist ein realistisches Ergebnis.
Der Mr. Optimismus sagt da aber, okay, Punkt und alles gut. Haben ja aber am Wochenende auch mehrere gesagt, haben gesagt, ein 1-1 würden sie sofort unterschreiben.
Ich habe halt irgendwie gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, du bist der Statistikexperte oder ihr generell, dass die halt sehr heimstark sind, ne? Und seit mehreren Spielen da auch umgeschlagen und auch die Statistik irgendwie dafür die spricht, ne? Und deswegen ist wahrscheinlich da ein Punkt, wäre eine gute Sache. Und dann können wir halt mit dem kleinen Erfolgserlebnis auswärts dann direkt zu Hause nachlegen. Und dort wird es auf jeden Fall ein Sieg. Also was anderes kann ich mir da nicht vorstellen. Ne?
Ja, Fürth ist für Dynamo jetzt auch nicht immer das beste Pflaster gewesen. Also Auswärtssiege in Fürth sind jetzt nicht so reichhaltig gewesen.
Aber mit solchen Gegnern kennt sich doch Thomas Stamm bestens aus. Wenn ich da an Sandhausen letzte Saison erinnere oder an Saarbrücken. Also da bin ich sehr optimistisch, dass das auch gegen Fürth gut gelingen wird.
Na gut, dann nehmen wir dich beim Wort, Timo. Also ein guter Saisonauftakt wäre schon, glaube ich, nicht ganz unwichtig, um dann mit Rückenwind in den Elbklassiko gegen den ersten FC Magdeburg zu starten. Und ich habe es ja euch schon vorab gesagt, so eine mutige Prognose, so eine Bold Prediction, wie es im Englischen heißt, wäre schon ganz cool. Also ich sag mal, steile These, klare Kante zur neuen Zweitligasaison. Es muss nicht unbedingt Dynamo Dresden sein. Ihr könnt einfach mal was raushauen, wo man sagt, okay, das ist relativ mutig. Also ich würde zum Beispiel sagen, mutige These, ich sage, beide Aufsteiger bleiben in der zweiten Liga drin. Florian?
Also ich bin tatsächlich der Auffassung, dass Dresden eine entspannte Saison hat im gesicherten oberen Mittelfeld.
Sebastian?
Ich bin da ähnlicher Meinung. Mein Bold Statement, das ist auf jeden Fall, dass Dynamo Dresden die besten Trikots von allen Teams in der Liga hat. Das soll sich einfach loswerden. Und ich gehe mit, ja, also wir bleiben auf jeden Fall drin. Das ist das oberste Ziel und das werden wir auf jeden Fall schaffen. Davon gehe ich fest aus.
Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde sogar sagen, dass Dynamo in die Top 10 kommt.
Also hier ist heute der Optimismus. Das werfen sie uns dann wieder um die Ohren. Das werfen sie. Und ich habe dann wirklich nur ganz vorsichtig gesagt, wir bleiben in der Liga drin. Also ich habe jetzt nicht Top 10 gesagt. Also nicht, dass ich dann wieder darauf angesprochen werde. Ich sage, Bielefeld und Dynamo halten als Aufsteiger die Klasse. Sebastian, du hast das Auswärtstrikot angesprochen. Also wir hatten jetzt die drei Trikots gesehen. Im Moderanking ist Dynamo wirklich weit vorn. Und auch mit diesem schwarzen Trikot. Das sieht sich wirklich richtig gut aus.
Ja, also ich finde es toll, auch wie wieder hier unsere Region in allen möglichen Facetten wieder mit eine Rolle spielt. Wahnsinn. Also muss ich sagen, auch da mal die Frage von mir mal an Flo, wie wichtig sind euch eigentlich als Spieler so die Trikots? Bekommt ihr das so mit? Könnt ihr da auch vielleicht auch mitsprechen oder ab wann bekommt man das als Spieler denn so mit? Hat man dann vielleicht auch sogar ein Lieblingsshirt gehabt?
Also mitentscheiden eher weniger, weil das meistens dann glaube ich, irgendwie mit Marketing, Fanshop und Ausstatter halt einfach irgendwie designt wird. Aber klar, ich glaube schon, dass es jedem Spieler relativ wichtig ist, dass du auch ein cooles Trikot hast. Wenn ich jetzt von den 4 Jahren von mir ausgehe in Dresden, fand ich damals dieses Bordeaux-rote Camouflage-Trikot überragend.
Ja, das ist ein richtiges Highlight.
Da haben wir auch sehr, sehr gerne drin gespielt und das war auch damals ein Trikot, was wir, glaube ich, nicht ganz so oft anhatten, aber wenn wir es anhatten, dann immer, glaube ich, erfolgreich. Und ja, ich glaube schon, dass das so auch mit mein Lieblingstrikot ist von der Zeit in Dresden.
Also ich sag mal, die Trikots in dieser Saison, die kommen wirklich gut rüber und Timo, berichtige mich, glaube, die kommen auch gut an beim Fan draußen, was auch so die Reaktion betrifft.
Ich habe jetzt, als das dritte Trikot vorgestellt worden ist, das schwarze, in dem Graffiti habe ich dann einen Kommentar in Social Media gelesen, schrieb ein Fan, ach du Scheiße, jetzt muss ich mir ja alle 3 Trikots bestellen. Und dass das
ganz schön... Der wird sich ärgern.
Genau.
Da kommt doch mehr, habe ich gehört.
Ihr habt das alles schon super zusammengefasst. Dynamo hat da wirklich auch ein Statement gesetzt mit den 3 Trikots. Mir am besten gefällt tatsächlich das Weiße, dieses Altweiße, was so ein bisschen an die Sandsteinregion und ans Sandsteingebirge erinnert. Finde ich super, dass man das so umgesetzt hat.
Da haben sie ein echtes Zeichen gesetzt mit allen 3 Trikots. Und das im Graffiti-Look, das Schwarze, oh, nicht schlecht. Also ich glaube, da denkt der ein oder andere Fan wirklich darüber nach, alle 3 zu holen. Florian, bevor wir ein bisschen über dich sprechen, kurzes Wort noch. Dritte Liga geht ja auch los am Wochenende. Auch in der dritten Liga hast du ja hin und wieder gekickt. Hast du da 2, 3 Aufstiegskandidaten? Wie siehst du die Saison?
Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe mich tatsächlich jetzt mit der dritten Liga nicht so viel beschäftigt aktuell.
Da spielen ein paar Ex-Vereine von dir dort auch mit.
Ja, das stimmt. Trotzdem war ich jetzt einfach mal froh, auch mal ein bisschen länger Urlaub und Ruhe vom Fußball zu haben, tatsächlich. Aber ja, ich habe jetzt zwar nichts vom Spiel gesehen, Regensburg gegen 60, aber ich glaube schon, dass das 1860 dieses Jahr oben mitspielen wird. Gerade in der Offensive sind die überragend aufgestellt, haben, sag ich mal, einen Großteil der Mannschaft auch behalten, die alle auch schon nachweislich gezeigt haben, dass sie dritte Liga können. Ja, da gibt's ein paar Vereine wie Saarbrücken, wo ich echt gespannt bin, ob sie jetzt dieses Jahr dann auch wieder oben mitspielen werden oder nicht. Weil ich meine, mit Alois Schwarz ist schon dann auch ein Tick anderer Fußball, den Saarbrücken sonst gewohnt ist. Von daher, ich bin sehr, sehr gespannt, was in der dritten Liga los sein wird. Aber wie gesagt, für mich ist absoluter Favorit 60 München.
Ja, wird spannend sein mit diesen erfahrenen Spielern, ob das funktioniert bei 1860. Rostock wird sicherlich auch interessant sein. Saarbrücken, wie du gerade schon gesagt hast, letztes Jahr knapp vorbeigeschrammt in der Relegation. Auch das wird interessant sein. Ist natürlich jetzt in dieser Saison, Gott sei Dank, für uns nicht Prio. Florian, wie ist es bei dir? Du zählst zu den Spielern, die noch schauen, was passiert. Wann passiert was? Wie ist da momentan dein Stand?
Bei mir ist es so, dass es immer mal wieder Gespräche gibt, beziehungsweise auch verschiedene Anfragen immer mal wieder vorliegen. Die meisten aus dem Ausland. Bin auch so für mich zum Entschluss gekommen, dass ich auf diese Auslandsthematik schon Lust hätte. Ist aber auch so, dass ich jetzt nicht alles mache. Soll schon, wenn möglich, irgendwo in der Nähe sein, also so in Europa irgendwo. Und ja, von daher warte ich da jetzt einfach noch ein bisschen ab, bis da was dabei ist, wo ich sage, damit könnte ich mich identifizieren, darauf hätte ich Bock und das mache ich dann.
Hältst dich jetzt so individuell fit, wie es immer so schön heißt? Also machst ein paar Läufchen, ein paar Übungen und ziehst dein eigenes Programm quasi durch?
Ja, genau. Also ich bin jetzt, ich glaube, das letzte Spiel war am 18. Mai. Dann war ich erst mal im Urlaub und bin jetzt, sage ich mal, seit guten 2 Monaten jetzt hier zu Hause bei der Family in Saarbrücken. Gehe fast jeden Tag laufen, schaue, dass ich auch unter der Woche ein paar Mal hier bei mir, mein, sage ich mal, Heimatverein ab und zu mal ein bisschen auch einen Ball am Fuß habe. Trainiere dann ab und zu mal bei den alten Herren mit oder bei der ersten Mannschaft und ja, einfach mal was anderes machen wie sonst zu der Zeit.
Aber das hört sich jetzt nicht so bei dir an, als wenn du irgendwie nervös bist, weil du weißt, okay, es kommen Anfragen und ich habe immer noch die Qual der Wahl. Und es fühlt sich auch jetzt bei dir nicht so an, als wenn du täglich oder minütlich deinen Berater auf die Nerven gehst.
Nee, also ganz im Gegenteil. Wie gesagt, ich muss es ja sowieso so holen, wie es kommt. Bringt mir jetzt auch nichts, wenn ich mich verrückt mache, weil schneller einen Verein dadurch bekommen, tue ich auch nicht. Von daher, ich habe es gesagt, ich genieße die Zeit jetzt schon echt extrem, muss ich sagen. Ich glaube, meine Eltern oder allgemein die Familie genießt es auch, mal mich ein bisschen länger um sich rum zu haben. Manchmal gehen wir uns gegenseitig auf den Wecker, aber auch das ist okay. Von daher, ich bin da wirklich, wirklich entspannt. Natürlich wird es sich dann zeigen, wenn es jetzt dann in den nächsten Wochen losgeht und du siehst dann die anderen Jungs und Mannschaften wieder aktiv spielen und du spielst nicht, dann bin ich mal gespannt, wie es sich dann anfühlt. Aber Stand jetzt ist es sehr erträglich noch für mich.
Und weil du das Ausland angesprochen hast, geht es ja darum, dann auch mal nochmal eine andere Kultur, auch eine andere Fußballkultur kennenzulernen, vielleicht auch nochmal eine andere Sprache zu lernen, oder was ist da die Hauptintention?
Ja, ich hatte eigentlich schon immer gesagt, mal so mit 31 wäre es, glaube ich, ganz cool, vielleicht mal 1-2 Jahre ins Ausland zu gehen, einfach eine andere Erfahrung zu machen, wie du sagst, anderes Land, andere Sprache, vielleicht auch die Sprache zu lernen, wenn möglich, je nachdem, wo man hingeht.
Ja, ich wollte jetzt gerade so ein bisschen kitzeln, ob Österreich zum Beispiel ein Kandidat sein könnte oder die Schweiz oder ob das rausfällt. Aber lässt er sich nicht locken.
Ja, also wie gesagt, ich habe es immer schon vorgehabt, mal zu machen, und habe mir gedacht, komm, jetzt bist du in einem Alter, wo, sage ich mal, so Vereine dann auch des Öfteren mal Anfragen schicken. Es gab vor 2 Jahren schon mal eine Anfrage aus Zypern, das hatte damals nicht geklappt. Also so irgendwas in der Ecke könnte es vielleicht werden. Aber wer weiß, für uns Spieler, die jetzt noch keinen Verein haben, beginnt natürlich die heiße Phase dann auch irgendwo im August, wo Vereine dann auch vielleicht in der dritten oder zweiten Liga sehen, okay, die Wechsel, die haben doch nicht so gegriffen. Wir brauchen dann doch nochmal jemanden. Jemand verletzt sich. Und ich glaube schon, dass ich damit mit 32 Jahren und meiner Erfahrung jemand bin, der da in der Mannschaft auch dann sofort weiterhelfen könnte.
Ein erfahrener Abwehrspieler, der weiß, wo der Hase langläuft, der einer Mannschaft auch eine gewisse Stabilität geben kann. Und das wünschen wir niemandem, aber es können eben auch in den ersten 2-3 Wochen Verletzungen sich ergeben, wo du dann vielleicht auch nochmal reagieren musst und dann sagst, okay, wir setzen auf jemanden, wo wir wissen, was wir an dem haben.
Definitiv, ja.
Also, wir lassen uns überraschen, Florian, was bei dir rauskommt. Sebastian, dich haben wir am Wochenende in Belgien erlebt und hier am Bärwalder See. Aber Belgien interessiert mich, weil das ist ja wirklich erste Liga in der DJ-Szene. Das ist ein Ritterschlag, oder?
Ja, Tomorrowland zu spielen ist, glaube ich, ein Traum von jedem DJ. Ich hätte auch ehrlich gesagt nicht gerechnet, dass es irgendwann mal dazu kommen wird, aber dann kam die Anfrage und habe natürlich direkt zugesagt. Ich bin immer noch krass geflasht von dem ganzen Wochenende, also war wirklich fantastisch. Jeden, der schon mal in Disneyland war, so ungefähr, könnt ihr euch das vorstellen, und das alles mit riesigen Anlagen, Lichtanlagen und diesen Bühnen und den DJs überall und ganz vielen Menschen, die zusammen feiern, war Wahnsinn. Ich bin sprachlos eigentlich schon fast darüber. Es hat mir sehr viel Freude bereitet und war auch schön zu sehen, wie dort so viele Leute zusammenkommen und so eine gute Zeit haben. Ja, echt Wahnsinn.
Und man hat es, glaube ich, auch gut hinbekommen. Die Hauptbühne war ja vor dem ersten Wochenende in Brand geraten, aber man hat da schnell für Ersatz gesorgt.
In Brand geraten ist gut, ist komplett abgefackelt tatsächlich.
Und ich wollte es milde ausdrücken.
Ja, es stand immer noch da am zweiten Wochenende. Die haben das sozusagen mehr oder weniger sogar inszeniert mit dem großen, weiß nicht, was da Kran oder was da daneben stand. Das wurde richtig krass inszeniert. Metallica hat ja dann so eine Containerbühne. Klingt jetzt ein bisschen klein und lächerlich, aber es ist eine riesige Bühne, die irgendwie da aus mehreren so Containern und LED-Flächen dann zusammengebaut wurde, da zur Verfügung gestellt. Und ich glaube fast, dass viele DJs sogar gesagt haben, die Nähe zum Publikum, dass die viel näher dran standen als sonst, hat denen richtig toll gefallen. Und ich kann mir das vielleicht, um Fußballkontext wiederherzustellen, eher so vorstellen, wie so ein Stadion, wo die Fans extrem nah am Spielfeldrand dran sind, versus ein Stadion, wie man das noch von vor, keine Ahnung, 10, 15 Jahren kennt, wo es dann noch so eine riesen Rennbahn und sowas da zwischen Spielfeld und Publikum ist und das abtrennt. Ich glaube, das hat halt vielen DJs gefallen, dass das Publikum viel, viel näher dran war. Ja, es war toll mit anzusehen, wie viel glückliche Gesichter da, nicht nur bei den DJs, sondern auch beim Publikum dann da waren, als das alles dann doch stattfinden konnte da auf der Hauptbühne.
War das für dich unter den Top 10 oder Top 5 deiner Gigs?
Ja, das will ich kurz dazu sagen. Ich habe ja nicht auf der Hauptbühne, sondern auf einer Nebenbühne gespielt. Das war aber natürlich ja auf jeden Fall ein Top 10 Gig, ein Top 10 Erlebnis. Und jetzt habe ich natürlich die große Sorge, dass es das einzige Mal bleibt. Ich würde natürlich da auch mal wieder spielen in den nächsten Jahren, aber da bewerben sich, also in Anführungsstrichen, bewerben sich ja so viele Künstler darum, dort dabei zu sein. Drückt mir bitte die Daumen, dass es nochmal irgendwann klappt. Ich würde mich wirklich sehr freuen. War auf jeden Fall ein tolles Erlebnis. Ja.
Eskay, du bist doch noch jung. Also von daher, das kann doch noch mal passieren. Aber was ich dich unbedingt fragen wollte, ich weiß nicht, du warst ja in Prag jetzt nicht mit dabei, aber man hat es dir sicherlich möglicherweise erzählt. Da hat zum Beispiel ein DJ vor dem Spiel so ein bisschen aufgelegt und ein bisschen performt. Das fand ich ganz interessant, muss aber sagen, ich fand es interessant, vielleicht bis eine halbe oder Viertelstunde vorm Spiel. Dann eine Viertelstunde vorm Spiel will ich irgendwie ja so ein Musikprogramm haben, was dann so zum Fußball angehaucht ist. Wie empfindest du das beim Fußball?
Ja, also die Gespräche tatsächlich, dass DJ-Programm auch mal bei uns stattfinden soll, die gibt es schon länger. Ich habe ja die Einlaufmusik für die Spieler produziert, na, wenn die aus der Kabine rauslaufen. Und in dem Zuge haben wir auch schon mal überlegt, wie könnte man einen Live-Gig von mir im Stadion mit umsetzen. Da haben wir jetzt noch keine richtige Lösung gefunden, ne, weil da ja in Dresden auch immer sehr viel Mitsprache erforderlich ist von allen Parteien, fanseitig und eben auch, wie kann man es im Stadion gut umsetzen. Unsere Tonanlage ist da leider nicht so toll. Da muss man gucken. Generell finde ich sowas natürlich mega gut. Man sieht es ja auch in England, ne? Da ist das, ich glaube, absoluter Standard, dass da halt nicht nur Play gedrückt wird bei einer Playliste, sondern dass dort neben den typischen Liedern auch ein DJ-Mix halt stattfindet. Und musikalisch könnte ich, glaube ich, mir auch gut vorstellen, dass während des Warm-ups die Spieler auch vielleicht ein bisschen modernere Musik vielleicht bevorzugen. Ne? Und ich weiß nicht, wie der Altersdurchschnitt ist vom Kader, aber ich glaube, die Musik, die im Stadion läuft, ist, glaube ich, eher für Ü60 gemacht. Und da ist auf jeden Fall sehr viel Nachholbedarf. Und ich glaube, ein DJ könnte da zumindest mit ein bisschen modernerer Musik Input geben, dass wir das ein bisschen verbessern. Ich glaube, auch bei der Saisoneröffnung hat ein DJ-Kollege von mir eher moderne Musik da gespielt und es muss wohl sehr gut angekommen sein. Also von daher können wir vorstellen, ein Stadion-DJ, der auch da prominent platziert ist und wie du sagst, da diese Phase, bevor die wichtigen Lieder losgehen.
Den 12. Mann wollen wir ja nicht streichen aus der Playliste,
nein, auf
der
gar gehört keinen ja dazu. Fall. Das muss so genauso bleiben, da soll auch niemand ran. Aber dass man davor vielleicht ein bisschen dynamischer mixt und ein bisschen mehr höhere Frequenz an Liedern und ein bisschen mehr auflegt, fände ich eigentlich ganz cool.
Das Halbzeitlied brauche ich jetzt auch nicht unbedingt, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Aber Tim Schreiber ist ja DJ, also der legt zwar einen anderen Style auf, aber hast du mit dem eigentlich schon mal kommuniziert gehabt, von DJ zu DJ?
Das habe ich tatsächlich nach eurem Podcast, da habt ihr ein bisschen drüber gesprochen, haben wir uns connected, wir haben uns auch mal in einem Club tatsächlich getroffen. Das war ganz witzig, da haben wir auch übers Auflegen gesprochen und er hat auch, so wie ich das online gesehen habe, auch kurz aufgelegt bei der Saisoneröffnung, ja, jetzt hier am Samstag.
Timo, du warst am Samstag sowohl bei der Stadioneröffnung, wo trotz Regens viele Leute da waren, und am Mittwoch konntest du bei der Kinopremiere mit dabei sein. Wie war's, der Kinofilm?
Es war sehr besonders, es war sehr emotional, mit vielen Klicken oder Einklicken in eine Fußballmannschaft, die ich so bisher noch nicht gesehen habe. Es gibt so ein, zwei Highlights. Ich weiß jetzt nicht, ob man so einen Streifen einblenden müsste. Achtung, Spoiler, wer sich den Film noch angucken will, der hört jetzt bitte weg oder schaltet, macht jetzt auf Mute. Nee, es gab schon echt paar Szenen, die echt irgendwie sehr, sehr cool waren. Mein persönliches Highlight war Stefan Kutschke, wie er über die Autobahn joggt vor dem Mannschaftsbus her, weil der Mannschaftsbus im Stau steht mit Bierglas, steigen aus den Autos noch ein, zwei andere Dynamo-Fans aus, feiern mit Stefan Kutschke zusammen auf der Autobahn den Aufstieg nach dem Mannheim-Spiel. Ein weiteres Highlight ist, Jan-Hendrik Marx hat sich im Gepäckfach des Bus versteckt während der Fahrt. Das waren schon ein, zwei coole Szenen dabei.
Ja, Winko Schapina, einer der Protagonisten des Aufstiegs, dem hat es, glaube ich, auch richtig gut gefallen.
Das war wirklich Gänsehaut, emotional, lustig teilweise und ganz tiefe Einblicke. Also in meinen Augen ein sehr gelungener Film. Auch für die Fans, wenn ich mich da reinversetze, sehr schön, weil die Fans einfach auch Einblicke bekommen, die man so vielleicht nicht kennt, die man woanders auch nicht sehen kann. Uns auch besser als Menschen kennenlernen, dass uns solche Dinge auch nahe gehen. Dass, klar, nicht jeder Spieler ist vielleicht Fan vom Verein, aber Jeder beschäftigt sich tagtäglich damit. Das sind einfach Einblicke, die ja Gold wert sind. Also ich glaube, da ist kein einziger nach dem Film rausgelaufen und war nicht irgendwie begeistert.
Also lohnt sich auf jeden Fall, da nochmal reinzugucken. Weiß man jetzt eigentlich, wo der nochmal zu sehen sein wird? Weil bislang hieß es ja nur, es gibt die Kinovorführung Mittwoch, Donnerstag und dann?
Das habe ich tatsächlich noch nicht rausgekriegt. Ich denke schon, dass der Verein da ein großes Interesse haben wird, dass der Verein nochmal in welcher Form auch immer, ob das nun mittlerweile als Stream angeboten wird oder als DVD, wie ganz früher ganz klassisch, oder als Blu-ray. Aber ich denke schon, dass das nochmal passieren wird. Weil ich glaube, dieser Film ist ja vor allem für die Fans so besonders, weil da viele emotionale Momente drinstecken. Einfach so ein emotionaler Rückblick auf die Saison angefangen. Ich nehme das Wort jetzt nicht in den Mund, damals im Drama von M. Wo man einfach nochmal so einen Rückblick über die letzten 3 Jahre auch hatte, wo man einfach gemerkt hat, wie sehr dieser Verein sich nach der zweiten Bundesliga gesehen hat. Und was diesen Film ja so besonders macht, sind ja vor allem die intimen Einblicke, die man so als Fan nicht hat in diese Fußballmannschaft in Dynamo Dresden, wenn dann die Kabinenansprache oder mehrere Kabinenansprache gezeigt werden. Es gibt eine Szene, die mir auch besonders hängen geblieben ist. Nach der 0-1-Niederlage gegen Osnabrück steht Thomas Stamm vor der Mannschaft in der Kabine und sagt, und was hat sich jetzt geändert? Schreit die Mannschaft richtig an. Was hat sich jetzt denn geändert? Ihr überall hängende Köpfe, ihr habt doch ein gutes Spiel gemacht gegen Osnabrück. Was hat sich denn jetzt geändert in der Ausgangslage? Und es ist absolute Stille und Thomas Stamm in der Lautstärke, was man von dem sonst so etwas emotionslosen Schweizer nicht kennt, sagt nichts, es hat sich nichts geändert. Wir gewinnen in Saarbrücken und genauso ist es dann auch gekommen. Das ist ja noch mal so die Dramaturgie, wo man einfach merkt, welchen Einfluss Thomas Stamm auf die Mannschaft hat und auch, was habe ich vorhin schon gesagt, auch welchen Einfluss Stefan Kutschke hat. Also seine Ansprachen immer besonders emotional, er nimmt auch jeden Spieler mit. Ja, diesen Einblick kriegst du nur, wenn du diesen Film siehst. Mhm. Oder sonst nur sehr, sehr selten.
Glaubst du, das wird ein bisschen die Rolle von Stefan Kutschke, der ja doch durchaus differenziert gesehen wird, nochmal bei dem einen oder anderen ändern?
Ich denke schon, dass es den Blick auf Stefan Kutschke einfach ändern wird, wie wichtig er Tatsache ist. Ich habe das ja auch vorhin schon gesagt bei der Kapitänsentscheidung. Für Außenstehende mag das überraschend kommen, weil viele noch die alten Vornamen, ja, der Kapitän muss immer spielen. Aber ich glaube, dass ein Kapitän im heutigen Profigeschäft Tatsache ein bisschen mehr ist. Und wenn man den Film sich anguckt, überrascht diese Entscheidung nicht, weil man einfach merkt, welchen großen Einfluss Stefan Kutschke auch unmittelbar vor Spielen noch auf die Mannschaft haben kann mit seinen Ansprachen. Wo man einfach merkt, da ist Mucksmäuschen und Stille, alle sind hochkonzentriert und Stefan richtet da nochmal die letzten Worte an die Mannschaft und war ja da sogar teilweise sehr poetisch. Das ist, glaube ich, im Trailer schon zu sehen, wo er von diesem Buch spricht und man schreibt jetzt jeden Spieltag ein neues Kapitel. Das ist ja der Poet Stefan Kutschke, den kennt man ja so auch sonst nicht.
Und was ist jetzt mit dem Fischerhut? Also ich lese ja ganz unterschiedliche Sachen. Letzte Woche beim Live-Talk hat uns Thomas Stamm noch gesagt, ja, er läuft dort hin und wieder mal vorbei. Dann sagt er einen Tag später, er hat ja eigentlich gar nicht mehr so die ganz große Bedeutung. Dann hören wir wieder, das Original gehört der Medienabteilung. Er hat nur ein Duplikat bekommen. Also ich werde ganz kirre, was diesen Hut betrifft, der ja zu den Aufstiegswochenende definitiv mit dazugehört.
Ja, das ist vielleicht auch so eine Überraschung, die ja dann am Ende des Films, also nicht im Film, sondern am Ende nach der Premiere gab es eine kleine Podiumsdiskussion mit Thomas Stamm und da hat er gesagt, dass ihm der Hut eigentlich gar nicht so gefällt. Aha. Und da hat aber der Pressesprecher Christoph Andre gesagt, na, es gab noch einen zweiten zur Auswahl und der wäre etwas lilaner gewesen als der, den er jetzt hatte. Und da gab es großen Applaus und sehr viel Gelächter im Publikum. Und ja, deswegen war ich Thomas Stamm, glaube ich, schon ja, überrascht.
Welchen Hut hat er denn jetzt, der Thomas Stamm?
Ich glaube, das aktuellste Zitat zum Fischerhut ist ja vom vergangenen Samstag bei der Saisoneröffnung. Da hat er gemeint, das Original liegt bei der Presseabteilung und er selber hat nur eine Kopie.
Ja, ich sage Dankeschön an Florian Ballas. Florian, schau immer mal bitte auf deinen Ex-Verein, den in Schwarz-Gelb, was die so treiben in der nächsten Saison. Ich hoffe, wir hören uns mal wieder. Vielleicht auch aus dem Ausland. Ich bin sehr neugierig, werde das Ganze natürlich verfolgen. Erstmal dir viel Erfolg bei der Vereinssuche und eine gute Spielzeit. Danke dir.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat sehr Spaß gemacht und muss sagen, ich verfolge natürlich immer mal wieder meine Ex-Vereine, aber Dresden immer ganz besonders, weil ich einfach auch noch so viele Leute kenne, auch um Verein rum und von daher werde ich das machen. Vielleicht schlage ich dann auch mal demnächst noch im Stadion auf. Ne? Schauen wir mal.
Definitiv. Niklas Kreuzer hat neulich schon gesagt, dass er auf jeden Fall zum Spiel gegen Magdeburg vorbeikommen wird. Als Ex-Spieler hat man doch ein gewisses Kartenkontingent möglicherweise. Und vielleicht ist ja für dich noch eine Karte möglich für einen Elbklassiker. Keine Ahnung. Und Dankeschön, du hast deine Karte sicher, Sebastian, SK83. Du bist Jahreskarteninhaber. Du wirst beim Elbklassiko am 9. August definitiv mit dabei sein.
Ich bin auf jeden Fall da. Gegen Schalke aber leider nicht. Und das ist ganz dramatisch. Da bin ich in Kanada.
Ach Gott.
Ganz schlechtes Wahnsinn. Timing, aber naja.
Musste früh aufstellen.
Ja, und ich muss mir überlegen, wen ich meine beiden Karten zur Verfügung stelle. Da können wir ja mal eine Abstimmung machen.
Anträge bitte jetzt. Oh, schreibt, SK ist bei den sozialen Netzwerken sehr präsent. Schreibt ihn bitte gleich direkt an. Also das braucht ihr jetzt nicht über uns machen. Die ganzen Anfragen könnt ihr bitte direkt an Sebastian, SK83, machen. Der freut sich da. Gut.
Ja, genau.
Wo geht's am Wochenende hin? Wo legst du am Wochenende auf?
In Nature One lege ich auf.
Oh.
Und Ferdinandsfeld. Genau, das ist ein Festival oben im Norden. Und dann die Woche drauf bin ich noch bei Sonne, Mond und Sterne. Das kennen ja auch sicherlich viele hier aus der Region. Da freue ich mich auch schon riesig drauf. Immer ein ganz tolles Festival.
Timo, vielen Dank auch an dich. Timotheus Eimert schreibt für sächsische.de und für die Sächsische Zeitung. Dir wünschen wir einen schönen Urlaub. Kannst du uns verraten? Tino Meyer ist ja momentan in Südtirol. Wo zieht's dich denn in den Urlaub hin?
Nach Chemnitz.
Da fällt mir ja gleich Karnestein. Also ist ja Kulturhauptstadt, ich will jetzt auch gar nichts sagen, aber wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen Südtirol und Chemnitz, also okay, ich sag nichts.
Ich bin da jedes Jahr beim Fußballcamp mit Kindern und da bin ich dieses Jahr auch wieder und da darf ich Kindern das Fußballspielen beibringen.
Dabei viel Spaß. Timo? Schönen Urlaub und bis bald.
Bis bald, danke dir.
So, das war unsere Fußballrunde. Jetzt geht's los am Sonntag mit dem Auswärtsspiel in Fürth. Habt ihr ein gutes Gefühl? Ja, ich bin gespannt. Ich bin neugierig und ich fiebere natürlich dem Zweitliga-Auftakt genauso entgegen wie ihr. Das Wochenende natürlich auch pickepacke voll hier in Dresden. Es gibt die Finals, also die deutschen Meisterschaften in 20 Sportarten. Und ein Dresdner wird dabei seine Karriere beenden. Der Ruderer Karl Schulze, selbst auch großer Dynamo-Fan. Und zu Dynamo Dresden habe ich den Karl natürlich gefragt.
Ich denke, wenn sie den mannschaftlichen Flow und das Teamwork gut ausbauen konnten weiterhin, dann denke ich, werden wir uns in der zweiten Liga auf alle Fälle erstmal etablieren können. Und das soll das Ziel sein, denke ich, für alle Fans auch in Dresden, dass wir in der zweiten Liga bleiben. Und ja, dann wird die Stimmung wieder überkochen da im Stadion.
Also, wer in Dresden Lust und Zeit hat, schaut sicherlich auch mal bei den Finals am Wochenende vorbei. Ganz, ganz unterschiedliche Sportarten. Da gibt's eine Menge zu sehen und zu erleben. Und das dann hoffentlich auch am Sonntag beim Auswärtsspiel der Sportgemeinschaft in Fürth beim Comeback in Liga 2 für die SGD. Bis dahin, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich drauf.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.